Meine Lebensgeschichte von William Marion Branham, gepredigt am 6. April 1959 in Los Angeles, Kalifornien, USA.
Let us bow our heads just a moment for prayer.
Lasst uns für einen Moment die Häupter neigen, um zu beten. Unser gnädiger, himmlischer Vater, es ist ein Vorrecht, das wir haben, dass wir unseren Gott und Erlöser nahen dürfen. Wenn wir diesen wundervollen Lied, wie groß bist du, hören, dann ergreift uns das, denn wir wissen, dass du groß bist. Und wir bitten dich, dass deine Güte uns von Neuem offenbar werde an diesem Nachmittag. Während wir sprechen, es ist mir zur Aufgabe geworden, zum ersten Mal seit vielen Jahren den Versuch zu machen, um über mein vergangenes Leben zu sprechen. Und ich bitte dich, mir Kraft zu geben und was ich brauche, Herr, um in dieser Stunde zu bestehen. Alle meine Fehler im Leben, mögen sie ein Sprungbrett für andere sein, dass sie näher zu dir kommen. Gewähre es, Herr, möge Sünder die Spuren im Sand der Zeit sehen und mögen sie zu dir geleitet werden. Um alles dies bitten wir dich im Namen des Herrn Jesus. Amen. Ihr könnt euch setzen. Könntest du noch über dieses Taschentücher beten, bevor du anfängst? Ja, gern. In Ordnung, mein Herr. Vielen Dank. Dieser heilige Mann, Bruder Glover, ich kenne ihn jetzt seit einigen Jahren. Und ich hatte die Ehre, letzten Abend eine Weile mit ihm zusammen zu sein, und er erzählte mir, er sei eine Zeit lang bettrieg gewesen, er habe sozusagen ausgeruht, und jetzt, 75 Jahre alt, kehrt er zurück im Dienst des Herrn. Ich bin nun nicht mehr halb so müde, wie ich mich fühlte, bevor ich das hörte. Ich dachte, ich wäre müde, aber ich glaube, ich bin es nicht. Er hat mir gerade ein paar Taschentücher hier hingelegt, eingepackt in Umschläge und dergleichen, da sind sie drin schon gefaltet. Nun, also wenn irgendjemand von euch, die mich über Radio hören, oder wenn jemand von den Anwesenden eines von diesen Taschentüchern haben möchte, wenn ihr also eines wünscht, Andres Tempel schickt sofort laufend raus, jederzeit, ihr könnt direkt hierher schreiben an den Andres Tempel. Man wird darüber beten, denn ich versichere euch, es steht in der Bibel. Es handelt sich dabei um ein göttliches Versprechen. Und falls es sein sollte, dass ihr möchtet, dass ich über jemand von euch bete, nun, dann bin ich gerne dazu bereit. Ihr braucht mir dann einfach nur zu schreiben an das Postfach 325 Jeffersonville. Jeffersonville, Indiana. Oder wenn ihr euch das Postfach nicht merken könnt, einfach Jeffersonville. Es ist eine kleine Stadt. Etwa 35.000 Einwohner. Dort kennt mich jeder. Wir würden dann gerne über einen Taschentuch beten und es euch senden. Ja, jetzt, wir hatten großen Erfolg dabei. Denn ihr werdet sehen, es liegt ein kurzer Formbrief bei. Darin steht, dass in allen Teilen der Welt Menschen beten, und zwar jeden Morgen um 9 Uhr, außerdem um 12 Uhr und um 3 Uhr. Und ihr könnt euch vorstellen, was das heißt für die verschiedenen Regionen der Erde, wann manche nachts aufstehen müssten, um diese Gebetszeiten einzuhalten. Wenn dann all diese Zehntausende und Abertausende ihre Gebete gleichzeitig zu Gott schicken für diesen Dienst und für eure Krankheit, dann kann Gott sich einfach nicht abwenden. Und wir, wie ich schon sagte, wir haben keine Programme, wir wollen nicht einen Pfennig Geld. Wir sind lediglich, wenn wir euch nur helfen können, dafür sind wir da. Und lasst uns, jemand bringt noch einen Stapel Taschentücher. Übrigens, wenn ihr kein Taschentuch zur Hand habt, das ihr schicken möchtet, schreibt ruhig trotzdem. Wenn ihr es nicht gerade jetzt braucht, dann bewahrt es in der Apostelgeschichte auf, in der Bibel, im 19. Kapitel. Ihr bekommt es dann in Form eines kleinen weißen Bändchen zugesandt, auch die Unterweisungen, wie ihr euch eure Sünden zuerst bekennen müsst. Vielen Dank. Wie ihr eure Sünden bekennen müsst. Man darf nie etwas von Gott zu bekommen versuchen, solange man nicht vorher mit Gott ins Reine gekommen ist. Seht ihr? Dann erfahrt ihr noch, dass ihr eure Nachbarn dazu holen sollt und euren Pastor. Wenn ihr dann herausgefunden habt, was alles in eurem Herzen ist, alles, was ihr gegen jemanden habt, dann macht das erst richtig und kommt dann zurück. Und dann betet ihr, richtet bei euch zu Hause eine Gebetsgemeinschaft ein und heftet das Taschentuch an eure Leibwäsche. Vertraue dann Gott. Und zu den 3 Tageszeiten jeden Tag gibt es überall auf der Welt Menschen, die beten, eine Kette um die ganze Welt. Und jetzt steht es euch frei, völlig kostenlos. Schickt es lediglich ein. Und ja, wir werden nicht an euch zurückschreiben, um euch zu Zahlungen zu mahnen oder um euch irgendein Programm vorzustellen, das wir haben. Wir möchten euch in den Genuss unseres Hilfsprogramms kommen lassen. Aber wir haben, versteht ihr, keins, das ihr unterstützen müsstet. Wenn ihr also, es ist auch nicht, um eure Anschrift zu bekommen, es ist nur eine praktische Maßnahme, und ein Dienst im Herrn, den wir durchführen. Lasst uns nun unsere Häupter neigen. Und wenn ihr Radiohörer seid, legt eure Taschentuch dorthin. Und einfach eure eigene Hand auf, während wir beten. Gnädiger Gott, wir bringen vor dich diese kleine Tücher. Einige sehen vielleicht aus wie kleine Leibchen für ein Baby. Oder es sind kleine Unterhemden, vielleicht auch ein kleines Paar Socken oder so etwas, ein Taschentuch, das zu den Kranken und Geplagten geht. Herr, es entspricht deinem Wort, dass wir dies tun. Denn wir lesen im Buch der Apostelgeschichte, dass sie vom Leib deines Dieners Paulus Tücher und Schürze nahmen, dann sie glaubten, dass dein Geist auf dem Mann ruhte. Und unsaubere Geister fuhren von den Menschen aus und Plagen und Krankheiten wichen von ihnen, denn sie glaubten. Und wir wissen, Herr, dass wir nicht der heilige Paulus sind, aber wir wissen, dass du immer noch Jesus geblieben bist. Und wir beten, dass du den Glauben dieser Menschen hier würdigen mögest. Es heißt, dass einst Israel, als es Gott gehorchen wollte, in eine ausweglose Lage geraten war, vor ihnen das Meer, zu beiden Seiten die Berge und Pharao mit seiner Armee im Anmarsch. Und es heißt, dass Gott herniedersah aus der Feuersäule und seine Augen waren zornig und das Meer wogte und erschrak und wich zurück und es öffnete einen Weg für Israel in das gelobte Land. O Herr, sieh wieder herab, wenn diese Tücher auf die kranken Körper gelegt werden, im Gedenken an dein lebendiges Wort, und möge die Kranken erschrecken, wenn du durch das Blut deines Sohnes Jesus herabziehst, der um dieser Versöhnung willen gestorben ist, und möge der Feind erschrecken und weichen, damit diese Menschen dein Versprechen aufgeht, dass du vor allem wünschst, dass wir in Gesundheit blühen. Gewähre es, Vater, denn wir schicken es mit dieser Einstellung im Herzen und das ist es, was wir wollen. Wir senden es im Namen Jesu Christi. Amen. Danke, Bruder Glover. Danke, vielen Dank. Heute Abend ist also der Schlussteil dieses Abschnittes der Erweckungsbewegung. Und ich weiß nicht, ob er übertragen wird oder nicht, aber ich möchte sagen, falls die Radiohörer dann nicht mehr dabei sind, dass dies eine der schönsten Versammlungen war, die ich seit vielen, vielen Jahren erlebt habe. Es ging solide zu, gesund, überaus liebevoll und kooperativ, wie ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Die Veranstaltung wird übertragen bis Viertel nach vier, Bruder. Und die Leute hören dir in ganz Südkalifornien, draußen auf den Schiffen und auf den Inseln. Wir erhalten Anrufe von ihnen. Sie sprechen also von einer großen Zuhörerschaft vor Tausenden und Zehntausenden. Danke, mein Herr. Das ist sehr gut. Das freut mich. Gott segne euch alle. Und ganz gewiss hatte der Angelus-Tempel immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil er so fest für das volle Evangelium von Jesus Christus einsteht. Und jetzt wird alles auf mich irgendwie noch persönlicher. Es scheint, als ob ich, nachdem ich alle kennengelernt habe und ihre feine Einstellung gesehen habe, einer von euch wäre. Jedenfalls kommt es mir so vor, und zwar mehr als je zuvor. Gott segne euch, ist mein Gebet.
Thank you kindly.
Danke, sehr freundlich. Nun, also für heute, nun wurde angekündigt, dass ich sozusagen im Plauderton über das Thema sprechen würde, meine Lebensgeschichte. Das ist eine schwierige Sache für mich. Es wird dies das erste Mal seit vielen Jahren sein, dass ich an das Thema heranzugehen versuche. Auf alle Einzelheiten einzugehen, dazu fehlt mir die Zeit. Das kann ich nur zum Teil machen. Und dann, ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, vieles getan, was verkehrt war. Und ich hoffe sehr, dass ihr, liebe Radiohörer, und auch ihr, die ihr hier anwesend seid, an meinen Fehlern nicht Anstoß nehmen werdet, dass die Fehler euch vielmehr näher zu unserem Herrn Jesus bringen werden. Dann heute Abend werden die Gebetskarten ausgegeben für den Heilungsgottesdienst. Wenn wir von Heilungsgottesdienst reden, dann heißt das nicht, dass wir jemanden heilen werden. Wir werden vielleicht für den Betreffenden beten. Gott besorgt das Heilen. Er war einfach nur besonders gnädig mir gegenüber, indem er mein Gebet erhört hat. Vor einiger Zeit habe ich mich hier mal mit dem Manager eines bekannten Evangelisten unterhalten und gefragt, warum dieser Evangelist nicht für die Kranken betet. Und der Evangelist sagte dann zu dem Manager von meinen Veranstaltungen, er sagte, wenn dieser Evangelist glaubt an göttliche Heilung, aber wenn er anfänge, für die Kranken zu beten, dann wäre es mit seinem Dienst aus. Denn er steht unter der Schirmherrschaft verschiedener Kirchen. Viele Kirchen und viele von ihnen glauben nicht an göttliche Heilung. Ich meine, ich respektiere das, dass der Evangelist auf seinem Posten bleibt, dass er seine Pflicht tut. Vielleicht könnte ich könnte nie seine Stelle einnehmen und er meine wahrscheinlich auch nicht. Wir alle haben unseren Platz in Gottes Königreich. Wir sind alle miteinander verbunden, verschiedene Gaben, aber derselbe Geist, verschiedene Kundgebungen, wollte ich sagen, durch denselben Geist. Und jetzt, die Versammlung heute Abend beginnen um, ich glaube, es hieß, das Konzert fängt um 6.30 Uhr an. Und nun, wenn ihr zu unseren Radiozuhörern zählt, dann schaltet ein und hört es euch an. Es wird schön sein, es ist jedes Mal schön. Und dann wollte ich sagen, falls ihr hier seid und eine Gebetskarte haben möchtet, die Gebetskarten werden unmittelbar nach dieser Versammlung ausgegeben, sobald der Gottesdienst zu Ende ist. Man hat mir gerade vor ein paar Minuten darin gesagt, dass mein Sohn oder Mr. Mercer oder Mr. Gott Gebetskarten austeilen werden. Bleibt einfach auf eurem Platz, sodass die Jungs durch die Reihen gehen können und die Gebetskarten so rasch wie möglich ausgegeben werden können. Egal, ob ihr euch auf dem Emporen befindet oder im Saal, in den unteren Räumen oder wo auch immer. Bleibt einfach auf eurem Platz. Dann wissen die Jungs, dass ihr da geblieben seid, weil ihr eine Gebetskarte haben möchtet. Und dann werden wir heute Abend auch für die Kranken beten. Und wenn der Herr nicht noch meine Gedanken ändert, dann möchte ich heute Abend über das Thema sprechen. Zeige uns den Vater. Das genügt uns. Jetzt möchte ich, um gleich in meine Lebensgeschichte einzusteigen, einen Text lesen für heute Nachmittag, der sich im Hebräerbrief befindet, im 13. Kapitel angefangen, ungefähr hier, ich würde sagen, etwa beim 12. Vers. Darum hat auch Jesus, damit er heilige das Volk, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das nenne ich einen Text. Denn seht ihr, wenn es sich um eine Lebensgeschichte handelt, oder irgendetwas über einen Menschen, dann glorifiziert man so etwas nicht. Besonders die Vergangenheit eines Menschen, wenn sie so düster war wie meine. Aber ich dachte, wenn wir diese Schriftstelle lesen, dann würde Gott die Schriftstelle segnen. Und mein Gedanke ist, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir. Ich weiß, euch gefällt Los Angeles sehr. Das ist euer gutes Recht. Es ist eine großartige, schöne Stadt. Bei all ihren Smog und was da noch gibt. Es ist doch eine schöne Stadt mit einem angenehmen Klima. Aber diese Stadt kann nicht fortbestehen. Zwangsläufig ist es mal mit ihr zu Ende. Ich war in Rom, wo die großen Kaiser waren, bei den Städten, die sie auf ewig bauen wollten. Und ich habe gesehen, wie man 20 Fuß tief gräbt, um auch nur die Überreste davon zu finden. Ich habe gestanden, wo die Pharaonen ihre großen Reiche hatten, und man muss Ausgraben machen, um die Städte zu finden, wo die Pharaonen regierten. Jeder von uns denkt daran, gern an seine Stadt und seinen Ort. Aber vergesst nicht, es kann nicht bestehen bleiben. Als ich noch ein kleiner Junge war, ging ich immer gern zu einem gewaltigen Ahornbaum. Bei uns daheim gab es eine Menge Hartholzgewächse. Und dann hatten wir einen Ahornbaum, den Zuckerahorn, und außerdem den sogenannten harten Ahorn und den weichen Ahorn. Dieser große, gigantische Baum, es war ein wunderschöner Baum. Und wenn ich dann vom Feld kam, vom Heumähen und von der Ernte, dann ging ich immer sehr gerne zu diesem gewaltigen Baum und setzte mich unter ihm nieder und sah hinauf. Da sah ich dann seine große, mächtige Äste, wie sie im Wind schwankten, den riesigen, ungeheuren Stamm. Und ich sagte, weißt du, ich glaube, dieser Baum wird hier noch Hunderte und Hunderte von Jahren stehen. Es ist nicht lange her, da wollte ich mir diesen alten Baum noch einmal ansehen. Es ist nur noch ein Baustumpf da. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Nein, nichts hier auf Erden. Von allem, was ihr seht, bleibt. Es muss alles einmal ein Ende haben. Alles, was sterblich ist, muss eine Unsterblichkeit weichen. Es spielt keine Rolle, wie gut wir unsere Autobahn bauen, wie fein durchdacht unsere Gebäude sind. Es spielt keine Rolle, wie gut wir unsere Autobahn bauen, wie fein durchdacht unsere Gebäude sind. Es muss alles einmal weg vergehen. Denn es gibt nichts hier, das bestehen könnte, nur das Unsichtbare bleibt. Ich erinnere mich an das Haus, in dem wir lebten. Es war ein altes Blockhaus, die Fugen mit Lehm abgedichtet. Vielleicht haben viele noch nie ein Haus gesehen, das mit Lehm abgedichtet ist. Aber es war ganz mit Lehm abgedichtet. Und dann waren da die großen, riesigen Balken in dem alten Haus. Und ich dachte, das Haus, da steht bestimmt noch hunderte von Jahren. Aber wisst ihr, heute ist da, wo das Haus stand, eine Siedlungsbau im Gange. Es ist so ganz anders. Alles ändert sich. Aber mein Vater habe ich so gekannt. Er war ein ziemlich untersetzter, stämmiger Mann, sehr kräftig. einer der stärksten Männer seiner Größe, die ich je gesehen habe. Ich habe Mr. Kutz kennengelernt. Er hat mit ihm zusammengearbeitet an den Holzblöcken. Das war sein Beruf. Und ich traf ihn vor etwa einem Jahr. Mr. Kutz, ein sehr guter Freund von mir. Außerdem Diakon in der First Baptist Church. Er sagte, Billy, du müsstest eigentlich ein sehr starker Mann sein. Und ich sagte, nein, das bin ich nicht, Mr. Kutz. Wenn du nach deinem Vater geraten bist, dann müsste es aber so sein. Er sagt, ich habe den Mann gesehen, selbst 140 Pfund schwer, wie er einmal alleine einen Holzblock auf den Wagen verladen hatte, der 900 Pfund gewogen hatte. Er wusste einfach, wie man sowas macht. Er war stark. Ich sehe ihn noch, wie er nach Hause kam und ich zum Essen fertig machte. Und meine Mutter ihn rief. Wir hatten auch einen alten Apfelbaum draußen im Vorgarten stehen. Außerdem drei oder vier kleine nach hinten hinaus. Und direkt am mittleren Baum befand sich ein alter Spiegel, schon mal zerbrochen, ziemlich groß. Er war mit ein paar gebogenen Nägeln seitlich am Baum befestigt, so eine Art, na, die Holzfäller unter euch würden vielleicht sagen, Kleiderhaken. Die waren so gebogen, dass das Glas nicht rutschen konnte. Und dann war da ein alter Kamm aus Zinn. Wie viele haben schon mal einen alten Zinn, den altmodischen Zinnkamm gesehen? Ich sehe es noch ganz deutlich vor mir. Außerdem gab es da ein Waschtischchen, einfach ein Brettchen mit einem kleinen schiefen Stützbein, das an den Baum angenagelt war. Das Wasser pumpten wir aus einer kleinen alten, halbgeschwebelten Pumpe da selbst. Und dann wuschen wir uns vor dem alten Baum. Und Mama hat immer aus Mehlsäcken Handtücher gemacht. Hat jemand von euch schon mal ein Mehlsack-Handtuch ausprobiert? Ja, ich fühle mich jetzt direkt wieder wie zu Hause. Und diese großen, alten, rauen Handtücher. Und wenn sie uns, als wir Kinder noch klein waren, gebadet hatten, dann dachte man jedes Mal beim Abtrocknen, sie rubbelt einem die Haut ab. Und ich wusste noch, der alte Mehlsack, die hat dann immer noch bei ein paar Fasern herausgezogen und kleine Trotteln geflochten, quasi als Verzeihung, damit es ein bisschen dekorativer wirkte. Wie viele haben wohl je auf einem Strohüberzug geschlafen? Na, ich kann euch sagen, wie viele wissen überhaupt noch, was ein Maishülsenkissen ist? Ja, ja, Bruder Klaver, ich bin wieder ganz zu Hause, tatsächlich. Strohüberzüge. Es ist gar nicht so lange her, seit ich zuletzt zu einem Ding aufgestanden bin. Und es war, oh, es schläft dich gut, schön kühl. Im Winter hat man dann das alte Federbett genommen und sich darauf gelegt, wisst ihr? Und dann musste man uns nach oben mit einer Plane bedecken, weil der Schnee durch die Risse im Haus hereinwehte. Wisst ihr dort, wo die alten Schindeln lose waren und sich erhoben? Und wo dann die Schnee durchwehte. Ach ja, ich weiß das noch sehr gut. Und dann hatte Papa einen Rasierpinsel. Naja, da werdet ihr jetzt staunen. Der Pinsel bestand aus Getreideschoten, ein Rasierpinsel aus Getreideschoten. Er nahm dann immer Mutters alte Seife, die sie hergestellt hatte, und befestigte sie. Guck mit seinen Getreideschuppenpinsel den Schaum aufs Gesicht auf und rasierte sich dann mit seinem großen alten geraden Rasier. Sonntags nahm er die Papierstücke und tat sie um seinen Kragen. Man trug damals Zelluloid-Kragen. Und zwar befestigte er sie ungefähr so am Kragen, damit der Schaum nicht auf den Hemdkragen kam. Habt ihr das schon je einmal jemand machen sehen? Ja, das waren Zeiten. Ich erinnere mich auch an eine kleine alte Quelle dort unten, aus der wir oft getrunken haben und wie wir unser Wasser mit einer alten Kürbiskelle geschöpft haben. Wie viele haben je so eine Kürbiskelle gesehen? Ach ja, wie viele von hier sind überhaupt aus Kentucky? Ach ja, ich sehe hier ja lauter Kentucky-Leute. Also sowas. Ich dachte, es wären nur Okies und Akis. Ja, ich komme. Aber es sieht eher nach einer Invasion aus Kentucky aus. Na, sie sind vor ein paar Monaten in Kentucky auf Öl gestoßen. Wisst ihr, vielleicht sind deshalb gerade einige hier auf der Durchreise. Dann weiß ich auch noch, wie Papa immer hereinkam und sich vor dem Essen wusch. Er krempelte die Ärmel hoch und seine kurzen, haarigen Arme wurden sichtbar. Dann, nachdem er seine Arme entblößt hatte, um sich zu waschen, konnte man während er sich Wasser ins Gesicht planschte, seine Armmuskeln spielen sehen. Ich meinte, wisst ihr, mein Papa wird bestimmt einmal 150 Jahre alt. Er war so stark, aber mit 52 starb er. Seht ihr, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das stimmt. Wir können nicht fortbestehen. Jetzt wollen wir mal eine kleine Reise unternehmen. Wir alle zusammen. Schließlich hat ja jeder von euch hier eine Lebensgeschichte, genau wie ich. Und es ist mal ganz schön, wieder in den Gefilden der Erinnerung herumzustreifen. Findet ihr das nicht auch? Gehen wir zurück, gehen wir alle miteinander zurück für ein Weilchen, zurück zu ähnlichen Erfahrungen, wie wir alle als kleine Kinder gemacht haben. Hier also nun der erste Teil der Lebensgeschichte. Ich werde ihn nur kurz streifen, denn es steht ja alles im Buch und viele von euch haben das Buch. Ich wurde in einer kleinen Berghütte droben in den Bergen von Kentucky geboren. Es gab nur einen einzigen Raum, in dem wir alle zusammen lebten, ohne irgendwelche Vorleger auf dem Boden, nicht einmal ein Holzbelag, einfach nur der nackte Boden. Dann stand da ein Baumstumpf, der abgesägte obere Teil eines Baumstumpfes mit drei Beinen dran. Das war unser Tisch. Da drängten sich nun all die kleinen Branhams. Auch draußen vor der kleinen Hütte balken und wälzten sie sich, und dass es aussah, als hätte sich eine Schar Opossums im Sand getummelt. All die kleinen Brüder, wisst ihr, wir waren unser Neun. Und außerdem ein kleines Mädchen. Und sie hat ganz schön harte Zeiten mitgemacht unter der Horde von uns Jungs. Wir sind ihr heute noch einiges schuldig in Anbetracht dessen, wie wir damals mit ihr umgesprungen sind. Sie konnte nicht überall mit uns hingehen. Wir schickten sie zurück. Sie war ja ein Mädchen. Das konnte sie schlecht anstecken, wisst ihr? So hatten wir... Mir fällt noch ein, dass wir hinter dem Tisch nur zwei Stühle hatten. Und zwar waren sie aus Astrinde gefertigt. Einfach alte Hickory-Nussbaumgewächse zusammengesetzt und die Sitzflächen mit Hickory-Rinde verkleidet. Hat jemand schon mal so einen Hickory-Rindenstuhl gesehen? Ja. Und ich hörte noch Mama später, als wir umgezogen waren und einen Holzboden hatten, saß sie im Schaukelstuhl, die Babys so auf den Schoß und der alte Stuhl ging bang, biddy bang, biddy bang. Und dann weiß ich noch, damit die Kleine nicht aus dem Tür schlüpfen konnten, während sie waschen oder sonst was erledigen musste, kippte sie einen Stuhl um und legte ihn irgendwie festgeklemmt quer vor die Tür, sodass die Kleine nicht hinaus konnten, auch wenn sie zur Quelle gehen musste, um Wasser zu holen und so weiter. Meine Mutter war 15 Jahre alt, als ich geboren wurde. Und mein Vater war 18. Und ich war das erste von 9 Kindern. Und man erzählte mir später, dass an dem Morgen, als ich geboren wurde, nun, wir waren sehr arm. Wirklich die Ärmsten der Armen. Wir hatten nicht einmal ein Fenster in der kleinen Hütte. Es hatte nur so eine Art hölzerne Klappe, die man öffnen konnte. Und ich glaube nicht, dass ihr so etwas schon einmal gesehen habt. Eine kleine Holzklappe, die sich öffnen ließ, statt eines Fensters. Man ließ sie tagsüber auf und machte sie dann nachts zu. Damals konnten wir nicht einfach elektrisches Licht anschalten oder auch nur Brennöl benutzen. Wir hatten, was man eine Talglampe nennt. Ich weiß nur nicht, ob ihr wisst, was eine Talglampe war. Nun, was tut ihr? Habt ihr je schon mal eine Kiefernknolle verbrannt? Wenn ihr so eine Kiefernknolle auf einen Deckel tut und anzieht, dann brennt es hell. Und das rauscht ein bisschen, aber man hat damals keine Möbel. Es raucht. Die verrußen konnten. Deshalb hat es nur das Zimmer etwas verräuchert. Aber es gab guten Durchzug. Denn der Schornstein da oben war sehr groß, sodass der Rauch gut abziehen konnte. Ich wurde am 6. April 1909 geboren. Ihr könnt euch also ausrechnen, ihr wisst schon, ich bin demnach jetzt knapp über 25. Und an dem Morgen also, als ich geboren wurde, erzählte mir meine Mutter, öffnete man das Fenster. Es gab für uns keine Ärzte, nur eine Hebamme war da. Gerade und die Hebamme war meine Großmutter. Und so, als ich geboren wurde und meinen ersten Schrei tat, und meine Mutter wollte ihr Kind sehen, und sie war selbst nicht mehr als ein Kind. Und als sie das kleine Fenster aufmachten, gerade gegen Tagesanbruch, ungefähr um 5 Uhr, da saß ein altes Rotkehlchen neben einem kleinen Busch, so wie auf dem Bild in meinem Buch über meine Lebensgeschichte, das ihr alle gesehen habt. Ein altes Rotkehlchen saß da und zwitscherte aus Leibeskräften, was in ihm war. Schon immer hatte ich Rotkehlchen gern. Also ihr Jungs, die ihr mich jetzt über Radio hört, schießt nicht auf meine Vögel. Seht ihr, es sind meine Vögel. Kennt ihr die Geschichte vom Rotkehlchen, wie es eine rote Brust bekam? Ich will ja einen Augenblick innehalten. Wie es seine rote Brust bekam. Es war der Tag, an dem der König der Könige sterben sollte. Und er hing am Kreuz und litt, und niemand kam zu ihm. Er hatte niemand, der ihm geholfen hätte. Und da war ein kleiner brauner Vogel, der wollte die Nägel aus dem Kreuz ziehen, und er flog immer wieder gegen das Kreuz und zerrte an den Nägeln. Er war zu klein, um sie herauszuziehen, und seine kleine Brust färbte sich rot von Blut. Und seitdem ist seine Brust rot. Schießt ihn nicht ab, ihr Jungen. Lasst ihn alle in Ruhe. Er saß, also nun saß ich neben dem Fenster und chirpte, wie Rotkehlchen das eben tun. Und Papa machte das Fenster wieder zu, und als die kleine Klapptür zumachten, da kam das Licht, das ihr auf dem Bild seht, hereingewirbelt durch das Fenster, sagt meine Mutter. Und hing über dem Bett. Großmutter wusste nicht, was sie sagen sollte. Wir waren keine religiöse Familie. Meine Leute sind katholisch. Ich bin irischer Abstammung von beiden Seiten her. Mein Vater ist reiner Ire. Meine Mutter ist eine Harvey. Allerdings hatte ihr Vater einen Cherokee-Indianerin geheiratet, sodass die kleine Linie oder das irische Blut bei ihr unterbrochen war. Beide, Vater und Mutter, gingen nicht zur Kirche. Sie haben ohne Kirche geheiratet und hingen überhaupt keine Religionsgemeinschaft an. Da hinten in den Bergen gab es nicht mal eine katholische Kirche. So kamen herüber mit dem ersten Siedler. Zwei Branhams kamen herüber und von denen stammten alle Branhams ab. Das ist die Genealogie der Familie. Und dann öffneten sie, als sie dieses Fenster öffneten und das Licht da stand, wussten sie nicht, was sie tun sollten. Papa hatte sich, erzählte Mama, eigens zu diesem Anlass ein neues Paar Overalls gekauft. Da stand er nun mit seinen Armen im Oberteil des alten Oberalls, wie die Waldleute und Holzfäller sie an jedem Tag zu tragen kriegen. Und sie fürchteten sich. Als ich dann ungefähr 10 Jahre alt geworden war, nahmen sie mich mit hinauf zu einer kleinen Baptistenkirche, die sich Opossumreich nannte. Opossumreich Baptistenkirche. Ein merkwürdiger Name. Es gab da einen alten Prediger, der ab und zu durchreiste. Der altmodische Baptistenprediger kam ungefähr alle 2 Monate einmal dort vorbei. Ansonsten hielt die Leute keine Gottesdienste ab. Sie sangen ein paar Lieder, aber Predigten gab es nur jeweils, wenn der Prediger auf seiner Rundreise dort kam. Sie bezahlten ihm jedes Jahr mit einem Sack Kürbisse und ein paar anderen solche Sachen. Wisst ihr, die Leute anpflanzten und ihnen gaben. So gab dann der alte Prediger vorbei und betete für mich, als ich ein kleiner Junge war. Das war mein erster Kirchgang. Ungefähr im Jahr, ich war so ungefähr knapp über 2 Jahre alt, da erlebte ich die erste Vision. Nun, sie hatten in den Bergen herum erzählt, dass das Licht da hereingekommen war. So wurde dann versucht, das irgendwie zu erklären. Einige sagten, es war bestimmt eine Spiegelreflex, das Sonnenlicht muss auf den Spiegel im Haus gefallen sein. Aber wir hatten keinen Spiegel da drin und die Sonne war noch nicht raus. Und es war zu früh, 5 Uhr, und dann, naja, man ging einfach darüber hinweg, und als ich ungefähr, ich glaube, ich war annähernd 3 Jahre alt. Nun, ich muss ehrlich sein. Es gibt hier jetzt Dinge, die ich nicht gerne sage. Und ich wollte, ich könnte sie unter den Tisch fallen lassen und bräuchte sie nicht zu sagen. Und doch, wenn man die Wahrheit sagen will, dann muss man auch die Wahrheit über sich selbst und über die eigenen Leute bringen. Wenn man da ehrlich ist, dann ist es auch immer das Gleiche. Mein Vater war sehr weit davon entfernt, eine religiöse Person zu sein. Er war ein typischer Junge aus den Bergen, immer am Trinken, die ganze Zeit. Und er war bei einer Rauferei in Schwierigkeiten geraten, und zwei oder drei Männer waren fast dabei umgekommen, als sie sich bei einer Art Party in den Bergen schlugen, beschossen und mit Messern aufeinander losgingen. Und Papa war einer der Hauptakteure bei der Schlägerei, denn ein Freund von ihm war verletzt worden und er hatte jemanden mit einem Stuhl getroffen und der Mann hatte ein Messer gezogen und wollte es gerade Papas Freund, der am Boden lag, ins Herz stoßen. Und Papa ergriff für seinen Freund Partei. Und es muss wirklich ein schrecklicher Kampf gewesen sein, denn man schickte den Sheriff aus dem weit entfernten gelegenen Burksville viele Meilen weiter zu Pferde hinter Papa her. So schwebte der verletzte Mann also in Lebensgefahr. Vielleicht sind unter meinen Zuhörern Angehörige von ihm. Ich werde seinen Namen nennen. Willy Jarbold hieß er. Wahrscheinlich haben Sie, ich denke, einige von ihnen leben in Kalifornien, von seinen Söhnen. Aber er war ein großer, bulliger, starker Mann. Er hatte seinen eigenen Sohn mit einer Zaunlatte erschlagen. Er war also ein sehr starker und böser Mann. Und so fand also ein großer Messerkampf statt zwischen ihm und Papa. Und mein Vater hat den Mann fast getötet. Deshalb musste er aus Kentucky fliehen und über den Fluss nach Indiana übersetzen. Er hatte einen Bruder, der damals in Louisville lebte, in Kentucky. Der war Superintendent von dem Wood Mosaic Show Mills in Kentucky, in Louisville. Und so kam Papa und wollte seinen älteren Bruder aufsuchen. Papa war der jüngste von den Brüdern. Es waren 17 Kinder. Und so kam er also, um seinen Bruder zu finden. Und dabei blieb er für fast ein Jahr verschwunden. Er konnte nicht zurückkommen, weil er polizeilich gesucht wurde. Und dann haben wir per Brief von ihm gehört, mit falschen Namen unterschrieben, aber er hatte meine Mutter schon gesagt, auf welche Weise sie von ihm hören würde. Und dann erinnerte ich mich, ich stand bei der Quelle direkt hinter der kleinen Hütte und während der Zeit, es waren 9, 11 Monate Unterschied zwischen mir und meinem nächsten Bruder. Und er konnte noch nicht laufen. Und ich hielt einen großen Stein in der Hand. Ich wollte ihm zeigen, mit welcher Wucht ich den Stein in die Pfütze werfen konnte, dort, wo die Quelle heraussprudelte und die Erde durchdrängte. Und da hörte ich einen Vogel, und der sang oben auf einem Baum. Und ich schaute zu dem Baum hinauf, und der Vogel flog weg, und dabei sprach eine Stimme zu mir. Nun, ich weiß, ihr denkt, daran kann ich doch nicht mehr zurückdenken. Daran kann ich mich doch nicht mehr erinnern. Aber Gott, der Herr, der der Richter ist, die Erde und der Himmel und alles, was ist, weiß, dass ich die Wahrheit sage. Als der Vogel wegflog, kam eine Stimme von der Stelle im Baum, wo der Vogel gesessen hatte, wie ein Wind, der sich im Busch verfängt, und sagte, du wirst in der Nähe einer Stadt namens New Albany wohnen. Und seit der Zeit, wo ich 3 Jahre alt war, bis heute habe ich im Umkreis von 3 Meilen von New Albany, Indiana, gewohnt. Ich ging rein, erzählte meiner Mutter davon, naja, sie dachte, ich hätte geträumt und dergleichen. Später zogen wir dann nach Indiana, wo Vater für einen Mann namens Mr. Wharton arbeitete, ein reicher Mann. Er war Besitzer der Wharton Distillery und er verfügt über große Anteile an Unternehmen. Er ist Multimillionär bei den Louisville Colonels und Basketball und so weiter. Dann lebten wir da in der Nähe, und obwohl Papa ein armer Mann war, konnte er das Trinken doch nicht lassen. Und so fing er dann an, bei der Whisky-Herstellung mitzuarbeiten in der Distillerie. Das bedeutete für mich eine schwere Belastung, denn ich war der älteste der Kinder. Ich musste kommen und Wasser zur Distillieranlage schaffen, damit die Apparaturen gekühlt werden konnten, während sie den Whisky zubereiten. Der Besitzer hatte dann von dem Whisky verkauft noch 2 oder 3 Distillieren dazu erworben. Und das ist jetzt wieder etwas, das ich nicht gerne erzähle, aber es ist nun mal die Wahrheit. Und dann erinnere ich mich, wie ich eines Tages von der Scheune weinend nach Hause kam. Draußen hinter der Scheune nämlich befand sich ein Teich, wo sie immer das Eis heraushackten. Viele von euch werden noch wissen, wie man damals Eisstücke heraushackte und dann in Sägemehl zu packen pflegte. Und auf die Weise bewahrte Mr. Watten da draußen auf dem Lande Eis auf. Und Vater war sein Chauffeur, ein Privatchauffeur. Und wenn sie dann um die Zeit, wenn der Teich voll war von Fischen, das Eis herauspacken konnten und es gebracht und in Sägemehl verpackt war, dann konnten sie das Eis im Sommer, wenn es auf den Teich schmolz und abnahm, benutzen, nicht um zu trinken, sondern um Wasser zu kühlen, um es um ihr Eimer herumzulegen, um ihre Milch und so weiter. Das Eis war ziemlich sauber und, glaube ich, mehr wie aus einem See. Eines Tages musste ich nun Wasser herbeischaffen von der Pumpe draußen, etwa einen Häuserblock entfernt, und ich schimpfte über diejenigen, die das nicht wussten. Denn ich war gerade aus der Schule gekommen und hatte die Jungen, und alle Jungen gingen zum Teich fischen. Fische fangen. Und ich hatte Angeln so gern. Und die durften alle fischen gehen, nur ich nicht. Und ich musste Wasser heranschaffen für diese Destillieranlage. Natürlich musste das heimlich, still und leise gemacht werden. Es war ja die Zeit des Alkoholverbots. Und es war eine ganz schöne Strapaze. Und ich weiß noch, wie ich da ankam mit einer angeschlagenen Zehe. Ich hatte einen Maiskolben darunter gebunden, um nicht mit den Zehen in Staub zu kommen. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Einfach einen Maiskolben, so unter den Zehe gebunden, nur mit einer Schnur festgebunden. Der Zeh bleibt oben wie so eine Schildkrötenknopf beinahe. Wisst ihr, so da oben, mit dem Maiskolben unter den Zeh konnte man eine Spur überall hin verfolgen, auch zu der Stelle, wo ich den Zeh angeschlagen hatte. Wisst ihr, ich hatte keine Schuhe. Überhaupt hatten wir nie Schuhe an. Manchmal den halben Winter über, wenn doch einmal dann. Es war, was wir gerade so auflesen konnten, was jemand uns gab, auch die Kleider. Was uns die Barmherzigkeit gab. Und ich blieb unter diesem Baum stehen und ich saß da und schimpfte, es war im September, weil ich doch angeln gehen wollte. Stattdessen musste ich mehrere Kübel Wasser mit kleinen Eimern vollschöpfen, die ungefähr so hoch waren, jeder vielleicht für 2 Liter. Ich war ja nur ein kleiner Junge von etwa 7 Jahren und ich musste sie in einen großen Kübel ausleeren und dann zurückkehren und 2 neue Eimer einfüllen und wieder Wasser pumpen. Und das war das Wasser, das wir hatten. Und die Nacht wollten sie eine Ladung von dem Maiswhisky absetzen, dieser Männer mit Papa oben bei dem Haus. Und ich weinte. Auf einmal hörte ich etwas, ein Geräusch wie von einem Wirbelwind. Ungefähr so. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. So etwa hat sich das angehört. Nun, es war furchtbar ruhig. Und ich blickte um mich. Und wisst ihr was? Ein kleiner Wirbelwind. Ich glaube, man nennt es einen kleinen Zyklon. Im Herbst streichen sie jedes Jahr durch die Felder, wisst ihr, und wirbeln die Blätter und so weiter auf. Im Herbst, wenn die Blätter gerade angefangen, sich zu verfärben. Und ich war gerade unter einem großen weißen Pappel. Etwa auf halbem Wege zwischen der Scheune und dem Haus. Und ich hörte das Geräusch und ich blickte um mich um. Und es war genauso ruhig wie hier jetzt in diesem Raum. Kein Blättchen bewegte sich irgendwo, nichts. Und ich dachte, woher mag denn dieses Geräusch kommen? Nun ja, dachte ich, muss wohl in der Ferne sein, nur ein Junge. Und es wurde lauter und lauter. Und ich nahm meinen kleinen Eimer auf, schimpfte noch ein paar Mal und ging die Wiese hinauf. Mich ruhte aus und ich war gerade erst ein paar Schritte gegangen, weg von den überschattenden Ästen dieses großen Baums. Und oh meine Güte, da gab es ein Brausen. Und ich drehte mich um und guckte, da war in halber Höhe des Baumes noch ein Wirbelwind. Und der drehte sich immer um den Baum herum, immer herum und bewegte die Blätter. Nun, ich dachte bei mir noch nichts Besonderes dabei. Mal in dieser Jahreszeit, im Herbst, da kamen schon mal solche Wirbelwinde. Kleine, wir nennen sie Wirbelwinde. Sie wirbeln den Staub auf. Ihr kennt sie bestimmt aus der Wüste. Genau dasselbe. So schaute ich denn zu. Aber es ging nicht weg. Gewöhnlich ging es nur husch für einen Augenblick. Dann ist es vorbei. Aber diese hier dauerte schon mindestens 2 Minuten. Gut, ich machte mich wieder auf den Weg, die Wiese hinauf, und ich drehte mich wieder um, um anzunehmen. Und als es sich bewegte, sagte eine menschliche Stimme, genauso vernehmlich wie jetzt meine hier, du sollst nie trinken, rauchen oder deinen Körper sonst irgendeiner Weise beflecken. Es gibt ein Werk für dich zu tun, wenn du älter bist.
Na,
ich war zu Tode erschrocken. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich, kleiner Kerl, mich fühlte. Ich ließ die beiden Eimer fallen und rannte nach Hause, so schnell ich konnte, aus vollem Halse schreiend. Dagegen gibt es eine Schlangenart, die ihr äußerst giftig. Meine Mutter dachte, ich wäre vielleicht auf so eine Schlange getreten und kam vom Garten entlang mir entgegen. Und ich warf mich in die Arme und weinte und drückte und küsste sie und fragte, was ist passiert? Bist du von einer Schlange gebissen? Sie untersuchte mich von Kopf bis Fuß. Ich sagte, nein, Mama, da unten in dem Baum ist ein Mann. Und sie sagte, oh, Billy, Billy, na, sag schon, was war wirklich los? Und ich sagte, hast du aufgehört und bist eingeschlafen? Ich sagte, nein, Mutti, da in dem Baum ist ein Mann. Und er hat zu mir gesagt, ich soll nicht trinken und nicht rauchen und keine Whisky trinken und solche Sachen. Und ich schöpfte Wasser für eine heimliche Destillieranlage. Und gerade damals. Und er sagte, du sollst nie trinken oder deinen Körper sonst irgendwie beflecken. Das ist unmoralisch. Und wisst ihr, und mein Kind, meine Jugend mit Frauen, das kann ich mir zugute halten. Ich habe mich nicht ein einziges Mal solcher Dinge schuldig gemacht. Der Herr hat mich vor diesen Dingen bewahrt. Ihr werdet es im weiteren Verlauf meiner Erzählung sehen. Also denn, du sollst nicht trinken und nicht rauchen oder deinen Körper beflecken, denn du hast ein Werk zu tun, wenn du älter bist. Nun, ich erzählte das Mama und sie lachte über mich und ich war einfach hysterisch. Sie riefen den Doktor und der Doktor sagte, der ist einfach nervös, das ist alles. Verstecken Sie mich dann ins Bett. Und seitdem, von dem Tag an bis heute, bin ich nicht mehr an dem Baum vorbeigegangen. Ich fürchtete mich und ich ging auf der anderen Seite des Gartens hinunter. Denn ich dachte, da oben in dem Baum wäre ein Mann, der zu mir sprach. Es war eine mächtige, tiefe Stimme. Und dann, ungefähr einen Monat nach diesem Vorfall, spielte ich draußen im Vorgarten mit meinem kleinen Bruder Murmel. Und ganz plötzlich bekam ich ein merkwürdiges Gefühl. Und ich hielt inne und setzte mich neben einen Baum nieder. Und wir befanden uns direkt oben am Ufer des Ohio-Flusses. Und ich blickte hinab in Richtung Jeffersonville. Und ich sah eine Brücke aufsteigen und da hinübergehen über den Fluss. Und ich sah 16 Menschen. Ich habe sie gezählt, von dort oben runterfahren. Sie kamen von der Brücke, bei der Brücke ums Leben. Ich rannte ganz schnell hinein, erzählte meiner Mutter davon, und sie dachte, ich wäre eingeschlafen. Aber sie haben es sich gemerkt. Und 22 Jahre später wurde gerade an der Stelle die Munizika-Brücke fertig. Viele von euch überqueren sie, und wenn ihr hierher kommt, und 16 Menschen kamen beim Bau der Brücke über den Fluss ums Leben. Es war ohne Ausnahme immer vollkommen wahr. Wie ihr es hier im Auditorium seht, so ist es in der ganzen Zeit gewesen. Nun, man dachte, ich sei einfach nervös, und das stimmt. Ich bin ein nervöser Mensch. Aber wenn ihr mal darauf achtet, Menschen, die zu besonders geistigen Gaben neigen, sind nervös. Seht euch Dichter und Propheten an. Ich denke an William Cooper, der das bekannte Lied geschrieben hat, es gibt eine Quelle gefüllt mit Blut, das von Emmanuel stammt. Kennt ihr das Lied? Ich stand vor nicht allzu langer Zeit an seinem Grab. Bruder Julius, glaube ich. Ich weiß nicht richtig. Er war mit uns dabei an dem Grab. Und dort, nachdem er das Lied geschrieben hatte, verließ ihn die Eingebung und er versuchte, sich in den Fluss zu stürzen, um Selbstmord zu gehen. Seht ihr, der Geist hatte ihn verlassen. Und Menschen wie Dichter und Schriftsteller, ich meine Propheten, seht euch Elia an, wie er auf dem Berg stand und Feuer vom Himmel herabrief und Regen vom Himmel. Dann, als der Geist ihn verließ, lief er vor einer Frau, die ihn bedrohte, davon. Und Gott fand ihn in einer Höhle zum Gezogen, 40 Jahre später. Denk an Jonah, er war so inspiriert, nachdem der Herr ihm gesagt hatte, dass er dort in Nineveh gepredigt hatte, bis eine Stadt so groß wie St. Louis in Sack und Asche Buße tat. Und dann, was passierte mit ihm, als der Geist ihn verließ? Wir finden ihn, nachdem der Geist ihn verlassen hatte, oben auf dem Berg, wie er zu Gott betete. Er möge ihm das Leben nehmen. Und seht ihr, es ist Inspiration. Und wenn diese Dinge geschehen, dann haben sie eine Wirkung auf einen. Dann weiß ich, wie ich heranwuchs. Ich war drauf und dran, ein junger Mann zu werden. Ich will so rasch in die Bühne bringen. Als ein junger Mann zu werden begann, hatte ich Ideen im Kopf wie alle jungen Männer. Ich ging zur Schule und traf junge Mädchen, wisst ihr. Ich war sehr schüchtern, wisst ihr. Und ich hatte schließlich auch eine kleine Freundin, wie alle Jungen in meinem Alter. Damals war ich ungefähr 15, glaube ich. Und so, oh, sie war hübsch. Augen wie ein Täubchen, und Zähne wie Perlen, und ein Hals wie ein Schwan. Sie war wirklich hübsch. Und noch ein Junge. Wir waren gute Freunde. Und so nahm er sich dann den alten Ford und seinen Vater und wir verabschiedeten uns mit unseren Mädchen. Wir wollten sie mitnehmen, ein bisschen herumfahren. Benzin hatten wir genug, ungefähr 7 Liter. Wir mussten das Ersatzrad hochheben, um den Wagen anzuwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wie das war mit dem Ankurbeln. Aber wir kamen ganz gut damit zurecht. Und ich hatte ein paar 5-Cent-Stück in der Tasche und so hielten wir an einer kleinen Verkaufsbude und nahmen. Man bekam dafür 5 Cent ein Schinkenbrot. Ach ja, das war, ich war reich. So konnte ich gleich 4 Stück davon kaufen. Seht ihr? Nachdem wir unser belegten Brot aufgegessen und unser Cola getrunken haben, ging ich die leeren Flaschen wegbringen. Und als ich zurückkam, da die Frauen hatten damals gerade angefangen, ihre Würde zu verlieren, oder ihre Fraulichkeit, hauchte mein Täubchen eine Zigarette. Nun, ich hatte schon immer meine Meinung über Zigaretten rauchende Frau. Und die hatte sich da damals um kein Haar geändert. Jawohl, so ist das. Es ist das Niedrigste, was eine Frau nur tun kann. Ja, das, so ist es. Genau richtig. Und ich dachte, nun, die Zigarettenhersteller könnten mich dafür belangen. Aber ich sage euch, es ist einfach ein Teufelsstück. Es ist das mörderischste und die größte Sabotage für dieses Land. Mir wäre es lieber, mein Sohn wäre ein Trinker, als dass er rauchen würde. Das ist die Wahrheit. Lieber würde ich meine Frau betrunken auf dem Boden da liegen sehen, als mit einer Zigarette im Mund. Das ist nun, dieser Geist Gottes, der mit mir ist, wenn das der Geist Gottes ist, was ihr anzweifeln könnt, dann sage ich euch eure Chancen, wenn ihr mal dort seid, stehen ziemlich schlecht, wenn ihr raucht. Weil das einfach jedes Mal, ihr bemerkt es auf dem Podium, wie ihr es verdammt, es ist eine abscheuliche Sache. Lasst die Finger davon, meine Damen. Wenn du dich dessen schuldig gemacht hast, bitte im Namen Jesu Christi, lass es sein. Es zerbricht dich, es bringt dich um. Es ist ein Krebs, Wageladung voll. Die Ärzte versuchen euch zu warnen und dann, wie die das Zeug verkaufen, wenn ihr in den Laden gehen und sagen würdet, ich möchte bitte für zweimal Krebs, dann würden wir euch ganz schön angucken. Aber wenn ihr für 2 Mark Zigaretten kauft, dann ist es genau dasselbe. Das sagen die Ärzte. Oh, dieses geldbesessene Land, es ist zu schade. Es ist mörderisch, das hat man bewiesen. Nun, als ich das hübsche kleine Mädchen sah, wie es sich so schick gab mit dieser Zigarette in der Hand, das traf mich fast der Schlag. Denn ich dachte wirklich, ich liebe sie. Und ich dachte, nun ja, ich weiß, man nennt mich einen Frauenhasser. Ihr wisst das, auch weil ich immer irgendwie gegen die Frauen bin. Aber nicht gegen euch, liebe Schwestern. Ich bin einfach gegen die Art, wie sich die modernen Frauen benehmen. Das stimmt, gegen gute Frauen wende ich mich nicht. Aber ich weiß noch, als ich meinen Vater da oben noch tätig war, muss ich manchmal mit Wasser und anderen Sachen zu ihm. Und dabei sah ich dort junge Frauen, die nicht älter als 17, 18 Jahre, zusammen mit Männern meines Alters, meines jetzigen Alters. Die Mädchen waren betrunken und sie mussten wieder nüchtern gemacht werden und bekamen schwarzen Kaffee, damit sie wieder nach Hause gehen und ihren Männern etwas zu essen machen konnten. Und ich, oh, ich dachte so etwas wie, das war meine Merkung dazu. Wir sind nicht mal eine gute, saubere Kugel wert, um sie damit zu töten. So ist das. Und ich hasse die Frau, das stimmt. Und ich muss jetzt scharf aufpassen, um nicht immer noch genau dasselbe zu denken. Andererseits ist natürlich eine gute Frau ein Juwel in der Krone ihres Mannes. Man sollte sie ehren. Meine Mutter ist eine Frau, meine Frau auch. Sie sind sehr lieb. Ich habe tausende christliche Schwestern, die ich hoch respektiere. Aber nur wenn sie respektieren können, wozu Gott sie gemacht hat, für die Mutterschaft als richtige Königin. Ja, so ist das. Sie ist eines der besten Dinge, die Gott dem Mann geben kann, zu einer Frau. Außer der Erlösung ist sie die Frau das Beste, wenn sie eine gute Frau ist. Aber wenn nicht, dann, sagt Salomo, eine gute Frau ist eine Zierde dem Haupt ihres Mannes. Aber eine schlechte Frau ist wie Wasser in seinem Blut. Und das stimmt. Es ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Deshalb ist eine gute Frau. Wenn du eine gute Frau bekommen hast, Bruder, dann solltest du ihr höchste Achtung zollen. Jawohl, das solltest du tun. Eine wirkliche Frau. Und Kinder, wenn ihr eine richtige Mutter habt, die zu Hause bleibt und versucht, euch zu versorgen, die eure Kleider sauber hält, euch zur Schule schickt, euch von Jesus erzählt, dann sollt ihr diese liebe alte Mutter von ganzem Herzen ehren. Ihr solltet diese Frau achten, jawohl, denn sie ist eine wirkliche Mutter. Es wird so viel über die Rückständigkeit der Leute aus den Bergen von Kentucky erzählt. Aber es gibt alte Mütterchen da draußen, die könnten mal hierher nach Hollywood kommen und euch modernen Müttern zeigen, wie man Kinder erzieht. Bei denen soll ein Sprössling mal wagen, eines Nachts mit wirren Haar, mit Lippen, wie nennt man das noch, mit diesem Mark-Up-Zeug, im Gesicht mit der knautschen Platte und betrunken nach Hause zu kommen. Ich kann dir sagen, Bruder, sie würde einen Ast von dem Hickory-Nussbaum nehmen und die Tochter wäre das letzte Mal weg gewesen. Ich kann dir sagen, und wenn ihr hier mehr von der Sorte hättet, dann hättet ihr hier ein besseres Hollywood, ein besseres Land. So ist das, das stimmt. Versuche nur modern zu sein. Das ist einer der Tricks vom Teufel. Als ich also das junge Mädchen sah, da blutete mir das Herz. Und ich dachte, armes Mädchen. Und sie sagte, ach, möchtest du eine Zigarette? Billy sagte, nein, danke, sagte ich. Ich rauche nicht. Sie sagte, nun, du hast auch gesagt, du tanzt nicht. Sie wollten zu einer Tanzveranstaltung. Ich wollte nicht mit. Sie sagte, es gäbe Tanzrhythmen. Sycamore Garden, wie sie es nannten. Ich sagte, nein, ich tanze nicht. Sie sagte, also tanz nicht, du rauchst nicht, du trinkst nicht. Wie hast du denn überhaupt Spaß am Leben? Ich sagte, naja, ich fische gern und ich jage gern. Das war für sie nicht interessant. Und sie sagte dann, nimm diese Zigarette. Und ich sagte, nein, vielen Dank, ich rauche nicht. Ich stand seitlich auf den Wagen. Damals, ihr erinnert euch, hatte man Trittbretter an dem alten Ford und da stand ich nun darauf. Ansonsten saßen wir beide und sie und ich auf dem Rücksitz. Und sie sagte, du willst tatsächlich keine Zigarette rauchen? Mir scheint, wir Mädchen haben mehr Mumm in den Knochen als eure eins. Ich sagte, nein, danke, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Und sie sagte, ach, du großes Muttersöhnchen. Oh Mann, das saß. Ich wollte das große, böse Bill sein. Ich wollte ganz bestimmt nicht von einem Muttersöhnchen an mir haben. Seht ihr? Ich wollte Preisringer sein. Das war meine Vorstellung vom Leben. Deshalb sagte ich, Muttersöhnchen, Muttersöhnchen? Das konnte ich nicht ertragen. Und so sagte ich, gib her. Und ich streckte die Hand aus und sagte, ich werde dir zeigen, ob ich ein Muttersöhnchen bin oder nicht. Nahm die Zigarette heraus und fing an, mit den Streicheln zu garantieren. Nun, ich weiß, aber ich bin nicht verantwortlich für das, was ihr denkt. Ich bin nur verantwortlich dafür, dass ich die Wahrheit sage. Als ich gerade die Zigarette anzünden wollte, genau fest entschlossen zu rauchen, wie ich diese Bibel hier hochnehme, seht ihr, da hörte ich, wie etwas ging. Push. Und ich versuchte es noch einmal. Ich konnte die Zigarette nicht an den Mund stecken. Und ich fing an zu weinen und warf das Ding weg. Wir lachten übrigens aus. Ich ging zu Fuß nach Hause, hoch durch die Felder und setzte mich dann nach draußen hin und weinte. Und ich war todunglücklich. Dann erinnerte ich mich, wie ich eines Tages Papa mit uns Jungen zum Fluss hinunterging. Mein Bruder und ich mussten mit einem Boot den Fluss rauf und runter fahren und alte Flaschen auffischen, in die dann der Whisky abgefüllt werden konnte. Wir bekamen 5 Cent für jedes Dutzend, das wir vom Fluss aufgearbeitet hatten. Und Papa war dabei und er hatte eine von diesen kleinen Flaschen, und ich glaube, es war eine Viertelliter Flasche. Unten am Ufer lag ein umgestürzter Baum und Papa, und dann war da noch dieser Mann da, Mr. Dornbusch, und er hatte ein schönes Boot, und ich wollte mich gut mit ihm stehen, denn ich wollte das Boot gerne benutzen. Er hatte gute Ruder, und während meins überhaupt kein Ruder hatte. Wir mussten einfach alte Bretter zusammen paddeln, zum Paddeln nehmen. Und wenn er mich sein Boot benutzen ließ, er hatte Schweißarbeiten gemacht und Papa beim Bau der Destillieranlagen geholfen. Deshalb war er, sie setzte sich redlich auf den ungestürzten Baum, und Papa langte in seine Hosentasche und zog die kleine, flache Whiskyflasche heraus, gab sie ihm und er nahm einen Schluck, gab sie dann Papa zurück und er nahm einen Schluck und stellte sie auf den kleinen Wurzelspross, der seitlich aus dem Baum herausgewachsen war. Und Mr. Dornbusch nahm die Flasche auf und sagte, hier bin ich, jetzt bist du an der Reihe. Ich sagte, vielen Dank, ich trinke nicht. Er sagte, was, ein Brennemann trinkt nicht? Fast jeder von euch sozusagen ist in seinen Stiefel gestorben. Und er sagte, ein Brennemann trinkt nicht? Ich sagte, nein, mein Herr. Nein, sagte mein Vater, ich habe ein Muttersöhnchen großgezogen. Mein Papa nannte mich ein Muttersöhnchen. Ich sagte, geben Sie mir die Flasche da. Und ich zog den Korken raus, fest entschlossen zu trinken. Und als ich gerade ansetzen wollte, da ging es. Und ich reichte die Flasche zurück und machte mich so schnell ich konnte durch die Felder auf und davon. Und ich weinte. Irgendetwas ließ nicht zu, dass ich es tat. Seht ihr, ich konnte nicht sagen, dass ich irgendwie an mir lag. Ich war fest entschlossen zu trinken. Sondern es war Gott, seine Gnade, seine erstaunliche Gnade, die mich davor bewahrte, diese Dinge zu tun. Ich selbst hätte sie gern getan, aber er ließ es einfach nicht zu. Später dann, ich war etwa 22 Jahre alt, fand ich ein Mädchen, ein liebes Ding. Sie war ein Mädchen, das zur Kirche ging, und zwar war sie deutsch-lutherisch. Sie hieß Brumbach. Das kommt von dem Namen Brumbach. Und sie war ein nettes, schönes Mädchen. Sie rauchte und trank nicht. Auch tanzte sie nicht oder sonst was. Ein nettes Mädchen. Ich ging schon eine Weile mit ihr. Und ich war damals ungefähr 22. Und ich hatte genug Geld zusammengespart, um mir einen alten Ford kaufen zu können. Und wir gingen gemeinsam aus. Und damals zu der Zeit gab es keine lutherische Kirche in der Nähe. Die waren von Robert Park her hochgezogen. Und so gab es einen Prediger, derselbe, der mich später in der Missionary Baptist Church ordinierte, Dr. Roy Davis, Schwester Upshaw, deshalb, der Bruder Upshaw zu mir herüberschickte oder mit ihm über mich sprach, Dr. Roy Davis. Und so war er also der Prediger. Und zwar hatte er die First Baptist Church oder die, ich glaube, es war auch nicht die First Baptist Church, es war die Missionary Baptist Church in Jeffersonville genannt. Und er predigte damals dort und wir pflegten abends zum Gottesdienst zu gehen und dann kamen wir zurück. Und ich selbst schloss mich der Gemeinde nie an, aber ich ging gern mit ihm hin. Denn mein Hauptgedanke war, ich wollte mit ihr zusammen sein und ich will da ruhig ganz ehrlich sein. So ging ich dann immer zusammen mit ihr. Und eines Tages, ich stammte aus einer netten Familie und ich fing an, mir Gedanken zu machen. Weißt du, du solltest diesem Mädchen nicht die Zeit stehlen. Es ist nicht richtig, denn sie ist so ein nettes Mädchen und ich bin arm. Und mein Vater war gesundheitlich ganz herunter. Und ich hatte keinerlei Möglichkeit, für den Unterhalt eines solchen Mädchens zu sorgen, die doch ein schönes Heim mit Teppichen auf dem Boden gewohnt war. Ich weiß noch, wie ich den ersten Teppich in meinem Leben gesehen hatte. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich ging seitlich daran vorbei. Ich dachte, das war das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen hatte. Wie können die nur so etwas auf dem Boden legen? Es war das erste Teppich, den ich je gesehen hatte. Es war einer von diesen, ich glaube, man nennt sie Mattenvorleger. Kann sein, dass ich mich jetzt täusche. Irgendeine Art Flechtmatte, so etwas dumm zusammengefochtes, das auf dem Fußboden. Es war schön grün und rot mit roten Streifen, die in der Mitte hineingearbeitet waren. Wisst ihr, eine hübsche Sache. Und so erinnere ich mich, dass ich mir klar machte, dass ich sie entweder fragen musste, ob sie mich heiraten wollte, oder ich musste mich zurückziehen und den Weg dafür freimachen, dass ein guter Mann sie heiratete. Jemand, der gut zu ihr sein würde, der für sie sorgen würde, um freundlich zu werden. Ich konnte freundlich zu ihr sein, aber ich verdiente nur 20 Cent die Stunde. Deshalb konnte ich ihr nicht allzu viel bieten. Und wenn man die ganze große Familie denkt, die wir versorgen mussten, Papas Gesundheit hatte stark danach gelassen und ich musste sie alle versorgen. Nun, es war eine ganz schöne, harte Zeit für mich. Deshalb dachte ich, nun gut, das Einzige, was mir übrig bleibt, dass ich ihr sage, dass ich nicht wiederkommen würde, weil ich einfach zu viel von ihr halte, als dass ich ihr Leben kaputt machen wollte, indem ich sie hier an der Nase herumführte. Und dann dachte ich, vielleicht kann jemand sie dann gewinnen und sie heiraten und ihr ein schönes Zuhause bieten. Und wenn ich sie auch nicht selbst haben kann, so würde ich doch wissen, dass sie glücklich ist. Und so dachte ich, aber ich kann sie einfach nicht aufgeben. Ich war in einer schlimmen Verfassung. Tag für Tag dachte ich darüber nach. Und ich war zu schüchtern, sie um ihre Hand zu bitten. Jeden Abend hatte ich mir vorgenommen, heute fragst du sie. Aber wie soll man es nennen? Schmetterlinge oder was man da in seinem... Ihr alle, liebe Brüder, habt wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen in dieser Sache gemacht. Es war wirklich ein ganz komisches Gefühl. Mein Gesicht wurde jedes Mal ganz heiß. Ich wusste nicht, ich konnte sie nicht fragen. Und so werdet ihr euch wohl wundern, wie ich jemals dazu kam, trotzdem zu heiraten. Wisst ihr was? Ich schrieb ihr einen Brief und fragte sie, und so, und da fing ich nicht an mit Liebesfräulein. Es war schon ein bisschen mehr. Ihr wisst schon, was Liebesbezeugung anbelangt. Es war nicht einfach, eine Einverständniserklärung. Ich schrieb es auf, so gut ich nur konnte. Und ich hatte ein bisschen Angst vor ihrer Mutter. Ihre Mutter war, sie war in gewisser Weise herb, aber ihr Vater war ein freundlicher alter Deutscher. Einfach ein feiner alter Bursche. Er war Organisator der Brüderschaft der Eisenbahngesellschaft und machte damals seine $500 im Monat. Und ich mit meinen 20 Cent die Stunde wollte seine Tochter heiraten. Du liebe Zeit, ich wusste, das würde nie klappen. Und ihre Mutter war, nun, sie ist eine nette Frau. Und sie war so goodie von der High Society, wisst ihr? So ganz etepetete, wisst ihr? Und so konnte sie natürlich sowieso nicht viel mit mir anfangen. Ich war einfach ein Hinterwäldler. Und sie war der Meinung, Hof sollte lieber einen Jungen aus besseren Kreisen heiraten. Und ich denke, sie hatte recht. Und ich dachte also, nun gut, ich weiß nicht, wie ich es machen sollte. Ich kann ihren Papa nicht fragen. Und ihre Mutter werde ich ganz bestimmt nicht fragen. Und deshalb werde ich zuerst zu ihr fahren. So schrieb ich einen Brief an den Morgen auf dem Weg zur Arbeit, warf ich ihn in einen Briefkasten der Post. Wir gingen am Mittwochabend zur Kirche und das war am Montagmorgen. Am Sonntag hatte ich wieder die ganze Zeit versucht, sie zu fragen, ob sie meine Frau werden wolle. Und ich hatte einfach nicht den Mut dazu. Also warf ich den Brief in den Briefkasten. An dem Tag fiel mir die Arbeit plötzlich ein. Wie wenn der Brief ihrer Mutter in die Hände fällt. Du liebe Güte, das wäre das Ende für mich. Wenn ich ihn in die Hände bekomme, dann, es war ihr nicht allzu viel an mir gelegen. Ich schwitzte vor Aufregung. Und als ich an dem Mittwochabend ankam, meine Zeit, da dachte ich, wie soll ich jetzt da oben reingehen? Wenn ihre Mutter den Brief tatsächlich abgefangen hat, dann setzt es für mich was. Aber ich hoffe, dass es in die richtigen Hände geraten ist. Ich hatte Hope auf dem Briefumschlag geschrieben. So hieß sie. Hope. Und so sagte ich mir, ich schicke ihn einfach an Hope. Und deshalb, ich dachte, sie hätte ihn vielleicht nicht bekommen. Und ich wusste, dass ich Besseres zu tun hatte, als draußen im Wagen sitzen zu bleiben und auf der Hupe zu drücken. Und jeder Junge, der nicht genug Mut hat, in so einem Fall von zum Hause hochzugehen, an die Tür zu klopfen und nach dem Mädchen zu fahren, der ist sowieso nicht reif genug, um mit ihr auszugehen. Ganz recht, das ist so schlimm, so billig. Und so ließ ich also meinen alten Ford stehen, wisst ihr, mit allen Scheinwerfern voll an. Und ich ging rauf und klopfte an die Tür. Barmherzigkeit. Ihre Mutter kam aufmachen. Ich konnte kaum sprechen vor Aufregung. Ich sagte, guten Abend, Frau Brumbach. Sie sagte, guten Abend, William. Ich sagte, William. Und sie sagte, wollen Sie nicht hereinkommen? Und ich sagte, vielen Dank. Ich ging zu durch die Tür und ich sagte,
Hope just about ready.
Ist Hope schon fertig? Und in dem Moment kam Hope durchs Haus gesprungen und ein Mädchen von gerade 16 Jahren, und sie sagte,
Hi Billy. I said, Hi Hope.
Hi Billy. Und ich sagte, Hi Hope. Und ich sagte, schon fertig für die Kirche. Sie sagte, gleich Augenblick noch. Ich dachte, Mann, sie hat ihn nie bekommen. Sie hat ihn nie bekommen. Gut. Hoffentlich hat auch niemand anders ihn bekommen. Sie wird schon alles die Richtigkeit haben. Denn sonst hätte sie mir gegenüber etwas erwähnt. So fühlte ich mich ganz allein. Und dann, als wir das Haus verlassen und auf dem Weg zur Kirche waren, kam mir plötzlich in den Sinn, wie wenn sie ihn bekommen hat. Seht ihr? Und ich hörte nicht, was Dr. Davis sprach. Ich sah zu ihr hin und dachte, wenn sie nur noch nicht darüber redet und tatsächlich vorhat, mir den Laufpass zu geben, wenn die Kirche vorbei ist, dafür, dass ich sie gefragt habe. Und ich hörte nicht, worüber Bruder Davis sprach. Und ich sah sie von der Seite her an und sagte, Mann, das wäre schlimm, wenn ich sie aufgeben müsste. Und ich, aber der Zeitpunkt, wo die Karten auf den Tisch gelegt werden, kommt bestimmt. Nach der Kirche gingen wir also zusammen die Straße hinunter nach Hause. Und so gingen wir zu dem alten Fort. Und dabei schien der Mond ganz hell. Und wisst ihr, und ich blickte zu ihr herüber und sie war so hübsch. Junge, ich sah sie an und dachte, ach, wie gern würde ich sie benutzen. Aber ich glaube, es geht nicht. Und so ging ich ein Stückchen weiter mit ihr und wisst ihr, blickte sie wieder an und sagte, wie fühlst du dich heute Abend? Sie sagte, oh, danke, mir geht's gut. Und dann fuhren wir mit dem alten Ford zu ihrem Haus und stiegen aus, wisst ihr, um den Wagen herum, um die Ecke und dann hoch zu ihrem Haus. Und ich ging mit ihr zur Tür und ich dachte, sie hat den Brief wahrscheinlich nie bekommen. Und ich kann die ganze Angelegenheit begraben. So hatte ich jedenfalls noch eine Gnadenfrist von einer Woche. Und sie ging einfach immer weiter. und sagte kein Wort. Ich dachte, Frau, sag etwas, mach Schluss mit mir oder sag mir, was du darüber denkst. Und ich sagte, hast du ihn gelesen? Sie sagte, Meine Güte. Wie kann eine Frau einen doch auf die Folter spannen? Nun, ich meine es nicht so, ihr wisst schon. Aber irgendwie, wisst ihr, ich dachte, warum sagst du denn nichts? Seht ihr? Und ich blieb am Ball. Und ich sagte, hast du alles gelesen?
Aha.
Inzwischen waren wir schon fast an der Tür. Und ich dachte, Junge, lass dich nicht in die Eingangshalle kriegen. Sonst kann ich ihn notfalls nicht mehr weglaufen. Sie muss es mir jetzt sagen. Und so blieb ich stehen und wartete. Und sie sagte, Billy, ich würde so gerne Ja sagen. Sie sagte, ich liebe dich. Gott segne ihre Seele. Sie ist jetzt in der Herrlichkeit. Sie sagte, ich liebe dich. Sie sagte, ich denke, wir müssen es unseren Eltern, den Eltern sagen. Meinst du nicht auch? Und ich sagte, liebes, hör mal, lass uns halbe machen. Ich sagte, ich sage es deinem Vater, wenn du dafür mit deiner Mutter sprichst. Es fing also leicht damit an, dass ich mir den schwierigen Teil der Aufgabe zudachte. Sie sagte, einverstanden, wenn du zuerst mit Papa sprichst. Ich sagte, in Ordnung, ich spreche Sonntagabend mit ihm. Und so kam Sonntagabend und ich brachte sie von der Kirche nach Hause und sie sah mich die ganze Zeit an und ich guckte, es war 9:30 abends, also Zeit für mich zu handeln. Charlie, ihr Vater, saß am Schreibtisch und tippte etwas und Frau Brombach saß drüben in der Ecke mit so einer Art Häkelarbeit, wisst ihr, wo man so lauter kleine Ösen kriegt, wisst ihr. Ich weiß nicht, wie man so etwas macht. Sie arbeitete also an einer Sache und Hope sah mich immer noch an, rutschte die Stirn und zeigte mit ihren Augen, wisst ihr, auf ihren Vater. Und ich dachte, oh je. Ich dachte, was, wenn er Nein sagt? Und ich wandte mich schon wieder zur Tür und sagte, nun, ich denke, ich werde jetzt lieber gehen. Und ich ging zur Tür und sie fing an, auch mit zur Tür zu gehen. Sie pflegte immer mit zum Ausgang zu kommen und gute Nacht zusammen. Ich bewegte mich also in Richtung Tür und sie sagte, wirst du es ihm nicht sagen? Ich sagte, ich versuche es schon, ganz bestimmt, aber ich weiß nicht, wo ich es anfangen soll. Sie sagte, ich gehe einfach wieder rein und du rufst ihn raus und sie ging also zurück und ließ mich dahin stehen. Und ich sagte, Charlie, er drehte sich um und sagte, ja, Billy. Ich sagte, könnte ich Sie nur einen Moment sprechen? Er sagte, sicher. Er kam hinter den Schreibtisch vor. Frau Brombach sah ihn an, sah hinüber zu Hope und dann sah sie mich an und ich sagte, könnten Sie bitte in die Eingangshalle kommen? Er sagte, ja, ich komme. So kam er und dann heraus in die Eingangshalle.
Ich sagte,
schöner Abend, finden Sie nicht auch? Er sagte, ja, es ist. Ich sagte, es ist ziemlich warm gewesen. Ja, ganz bestimmt. Er sah mich an. Ich sagte, ich habe so hart gearbeitet. Wissen Sie, dass meine Hände jetzt sogar Schmieren bekommen? Er sagte, du kannst sie haben, Bill. Oh mein. Du kannst sie haben. Ich dachte, oh, das hört sich ja gut an. Ich dachte, ist das Ihr Ernst, Charlie? Er sagte, ich sagte, sehen Sie, Charlie, ich weiß, dass sie ihre Tochter, die sind reich. Und er langte herüber und griff meine Hand. Und er sagte, Billy, hör mal, Geld ist nicht alles im menschlichen Leben. Er sagte, ich sagte, Charlie, ich verdiene nur 20 Cent die Stunde, aber ich liebe sie und sie liebt mich. Und ich verspreche Ihnen, Charlie, dass ich arbeiten werde, bis sogar die Schmieren auf meinen Händen abgenutzt sind, um ihren Unterhalt zu sichern. Ich werde so gut zu ihr sein, wie es nur irgend geht. Er sagte, höre zu, das glaube ich, Bill. Er sagte, höre, Bill, ich will dir etwas sagen. Er sagte, weißt du, Glück, es kostet kein Geld, glücklich zu sein. Sei einfach gut zu ihr, sagte er, und ich weiß, du wirst es sein. Ich sagte, danke, Charlie, das werde ich ganz gewiss tun. Und dann war sie an der Reihe, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie sie es gelungen ist. Auf jeden Fall heiraten wir. Als wir heirateten, hatten wir nichts, aber auch gar nichts für unseren gemeinsamen Hausstand. Ich glaube, wir hatten $2 or $3. So mieteten wir dann ein Haus, das $4 monatlich kostet. Ein kleiner alter Bau mit 2 Zimmern. Und irgendjemand gab uns ein altes Klappbett. Ich möchte mal gerne wissen, ob einer von euch schon mal ein altes Klappbett gesehen hat. Und das gab man uns also. Und ich ging hin und kaufte 2 Sears und Rockbooks, einen kleinen Tisch mit 4 Stühlen und die waren noch nicht bemalt, wisst ihr? Und wir besorgten das rechtzeitig. Und dann ging ich rüber zu Herrn Weber, einem Schrotthändler, und da stand ein Küchenherd. Für den Herd bezahlte ich 75 Cent. Für die Einlegefläche, die man reintut, einen Dollar und noch was. Wir richten uns häuslich ein. Ich weiß noch, wie ich ein Kleeblatt als Vorlage mitbrachte und auf die Stühle malte, als ich sie strich. Und ach, wir waren glücklich trotz allem. Wir hatten ja uns und das war alles, was wir brauchten. Und Gott durch seine Gnade und seine Güte machte uns zum glücklichsten Pärchen, das man sich auf Erden nur denken konnte. Ich habe Folgendes festgestellt. Das Glück hängt nicht davon ab, wie viele Güter man von dieser Welt besitzt, sondern davon, wie zufrieden man mit dem Teil ist, das er einem gegeben wurde. Nach einiger Zeit kam Gott hernieder und segnete unser kleines Heim. Wir bekamen einen kleinen Jungen. Sein Name war Billy Paul. Er ist auch hier in der Versammlung. Ein wenig später, etwa 11 Monate darauf, segnete er uns wieder, diesmal mit einem kleinen Mädchen. Das war Sharon Rose genannt, nach der Bibelstelle über die Rose von Sharon. Und ich erinnerte mich, wie ich einmal Geld gespart hatte, genug, um ein wenig Urlaub zu machen. So fuhr ich dann zum Pau-See, um dort zu fischen. Und auf der Heimfahrt, während dieser Zeit, ich überspringe hier die Geschichte meiner Bekehrung, ich wurde bekehrt und ordiniert, wurde ich von Dr. Roy Davis in der Missionary Baptist Church, so war ich ein Prediger geworden und hatte das Tabernakel, in dem ich jetzt in Jefferson will predige, zugewiesen bekommen. Ich war Pastor der kleinen Gemeinde. Keiner der Geld. Ich betreute die Gemeinde 17 Jahre lang, bekam nie auch nur einen einzigen Pfennig. Ich glaube nicht ans... Es gab dort nicht mal einen Spendenteller. Was den Zehnten von meinen Arbeitslohn betraf und so weiter, so gab es da ein kleines Kästchen, das an der Rückseite des Gebäudes angebracht war und auf den geschrieben stand. Und was ihr getan habt, einem der geringsten unter meinen Brüdern, das habt ihr mir getan. Das war die Art und Weise, wie die Kirche finanziert wurde. Wir hatten eine Abzahlungsfrist von 10 Jahren gesetzt bekommen, aber wir bezahlten alles in weniger als 2 Jahren zurück und nie nahm ich Spenden an, in irgendeiner Form. Und dann hatte ich ein paar Dollar gespart für meinen Urlaubsausflug. Meine Frau arbeitete mit, und zwar in der Fenz-Hemden-Fabrik. Ein liebes, gutes Mädchen. Ihr Grab ist heute wahrscheinlich zugeschneit, aber sie lebt noch immer in meinem Herzen. Ich weiß noch, wie sie so hart gearbeitet hat, um mir zu helfen, damit ich genug Geld hatte, zu diesem See zu fahren und dort zu fischen. Und auf der Rückfahrt von dem See, wie ich sie durch Milwaukee und South Bend, Indiana, komme, sehe ich nach und noch immer mehr Autos mit Aufklärung auf der Rückscheibe, Jesus only. Und ich dachte, das klingt merkwürdig, Jesus allein. Und da fing ich an, auf die Aufkleber zu achten. Und sie fanden sich auf Wagen aller Art, auf Fords, Kadillacs, sogar auf Fahrrädern, überall. Jesus only. Und ich schloss mich einer Gruppe dieser Wagen an und wir kamen zu einer großen Kirche und stellte fest, dass es sich um eine Angehörige der Pfingstbewegung handelte. Ich hatte schon einiges über die Pfingster gehört. Das ist ein Verein mit komischen Heiligen, die sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden werfen. Solche Sachen hat man mir darüber erzählt. So wollte ich denn nichts damit zu tun haben. Und so hörte ich sie denn da drinnen weitermachen. Ich dachte, ich will doch mal reinschauen. So stellte ich also meinen alten Ford ab und ging hinein. Da war ein Singen und so etwas hatte ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und ich stellte fest, dass es dort 2 große Gemeinden gab. Eine davon, die PR und JC, die andere von PR und B. Viele von euch werden sich möglicherweise an diese beiden alten Organisationen erinnern. Ich glaube, sie haben sich später zusammengeschlossen, heißen jetzt, nennen sich Vereinigte Pfingstgemeinde. Nun gut, ich hörte mir eine ihrer Lehrer an, da standen sie und sprachen über Jesus und wie groß er ist und wie großartig alles und über die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich dachte, worüber reden sie? Nach einiger Zeit sprang jemand auf und redete in Zungen. So etwas hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Und hier kam eine Frau vorgerannt, so schnell sie konnte. Da standen alle auf und fingen an zu laufen. Ich dachte, mein lieber Mann, Kirchenmanieren haben die ja nun gerade nicht. Während sie so weiter schrien und riefen, dachte ich, was ist das für ein Verein? Aber wisst ihr, irgendetwas war da, das mir immer besser gefiel, je länger ich dort saß. Da war etwas, das schien wirklich gut. Und ich fing an, sie zu beobachten, und es ging weiter. Und ich dachte, ich werde einfach noch eine Weile hier aushalten, denn ich sitze ja nah am Ausgang. Wenn es irgendwie brenzlig wird, laufe ich schnell raus. Ich weiß, wo mein Wagen steht, gleich um die Ecke. Und ich bekam mit, dass einige von diesen Predigern gelehrt und studierte Leute waren. Dachte ich, das ist ja schön. So kam ich von der Abendbrotzeit und es hieß, alle zum Essen bitte. Aber ich dachte einen Moment, ich habe doch noch einen Dollar und 75 Cent für die Heimfahrt. Und ich dachte, das war mein gesamtes Benzingeld. Und ich hatte das gerade noch, um damit nach Hause zu kommen. Und ich hatte meinen alten Ford. Er war ein guter alter Ford. Es war keine Ausschussware. Er war wie einer von den alten, einen, den da draußen nur etwas abgenutzt. Und ich glaube tatsächlich, ich würde mit dem Ford 30 Meilen die Stunde schaffen. Aber natürlich war das 15 hin und 15 zurück. Zusammen seht ihr, ich habe das 30. Und so, ich dachte, naja, heute Abend werde ich wohl hinausgehen und nachdem ich blieb für die Abendversammlung dort. Und da hieß es plötzlich, alle Prediger, egal von welcher Denomination, bitte auf die Bühne kommen. Nun, da gab es ungefähr 200 von uns. Und ich ging hoch. Und man sagte, nun, wir haben natürlich die Zeit, euch alle predigen zu lassen. Geht deshalb bitte einfach hier längs und erzählt mir, ihr seid, woher ihr kommt. Als ich an der Reihe kam, sagte ich, William Branham, Baptist, Jefferson, Indiana. Dann ging ich weiter. Und ich hörte, wie alle anderen von sich sagen, Pfingstgemeinde, 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 PE, WC, PAC, JC, PAW und so weiter. Ich ging vorbei und ich dachte, es sieht ja ganz schön aus, als wäre ich hier das hessische Endland. Da setzte ich mich dann hin und wartete. Und an dem Tag hatten sie ausgezeichnete junge Prediger da draußen und sie hatten machtvoll gepredigt und dann wurde gesagt, die Predigt heute Abend bringt uns, und ich glaube, sie nannten ihn den Ältesten. Und ihre Prediger waren nicht geistlich, sondern Älteste. Und sie riefen ihn dort einen alten, farbigen Herrn auf die Bühne. Und er hatte einen von diesen altmodischen Prediger-Mänteln an. Ich glaube nicht, dass ihr so einen Überwurf schon mal gesehen habt. Lange Rockschüsse hinten, wisst ihr, dann einen Samtkragen. Der alte Neger hatte nur noch einen spärlichen Kranz, weiße Haare auf dem Kopf. Armer Kerl, er kam so raus, wisst ihr, ganz gebrechlich. Dann stand er nun und drehte sich um. Und während alle die Prediger über Jesus gesprochen hatten und wie groß er ist und so weiter, nahm dieser alte Mann einen Text aus dem Buch Hiob. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten, alle Gottessöhne. Der arme alte Mann, dachte ich, warum haben sie für die Predigt nicht einen von diesen jungen Burschen da hochgestellt? Großartig, die Halle war gesammelt voll. Ich dachte, warum haben sie es nicht gemacht? So fing also dieser alte Mann an, statt darüber zu sprechen, was hier auf Erden vor sich geht, darüber zu predigen, was im Himmel vor sich geht. Und zwar die ganze Zeit. Ja, er sprach über ihn, wie er ganz am Anfang war und schlug dann den Bogen bis hin zum Schluss, wenn er dann mit seinem zweiten Kommen wiederkommt. Noch nie in meinem Leben hatte ich jemanden so predigen hören. Etwa an der Stelle kam der Geist über ihn. Er sprang etwa hoch und schlug mir den Hacken zusammen, warf die Schuld und zurück und kriegt gefährlich nah an den Bühnen rein. Wobei er sagt, ihr habt hier oben nicht genug Platz gelassen zum Predigen. Dabei hatte er mehr Platz als ich hier. Ich dachte, wenn das auf den alten Mann diese Wirkung hat, was wäre dann erst mit mir, wenn es über mich käme? Ich dachte, vielleicht brauche ich etwas von diesem. Wenn man bedenkt, da war er herausgekommen. Ich hatte solches Mitleid mit dem alten Mann. Aber als er wieder wegging, da tat es mir weh um mich selbst. Ich sah ihm vor Erweckung. Und ich ging an den Abend hinaus. Ich dachte, also morgen früh gehe ich wieder hin und lasse niemanden wissen, woher ich komme. So ging ich fort, in der Nacht bügelte ich meine Hose und wollte hinaus in das Feld und dort schlafen und ging herunter und kaufte mir ein paar altbackende Brötchen. Ich kaufte mir für 5 Cent eine ganze Tüte voll. Es gab da unten einen alten Hydranten, dort bekam ich Wasser. Und so wusste ich, das würde eine Weile vorhalten. Ich schöpfte etwas Wasser zum Trinken und ging hin, aß meine Brötchen und ich kam zurück und trank noch einmal Wasser. Und dann ging ich raus aufs Feld, klemmte meine gestreiften Baumwollhosen zwischen die beiden Sitze im Auto und plätte sie so. In der Nacht habe ich fast die ganze Nacht durchgebetet und ich sagte, Herr, was ist das hier? in das ich hineingeraten bin. Noch nie in meinem Leben habe ich so gläubige Menschen gesehen. Und ich sagte, hilf mir zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und am nächsten Morgen war ich wieder dort. Mal luten zum Frühstück. Natürlich wollte ich nicht hineingehen mit ihnen. Ging einfach zurück, denn ich hatte nichts, was ich hätte spenden können. Und so ging ich. Und an dem Morgen ging ich einfach hinein. Ich aß einfach von meinem Brötchen. Ich setzte mich hin und sprach über Mikrofon. Ich hatte noch nie ein Mikrofon gesehen und fürchtete mich vor diesen Dingen. Und sie hatten da eine dünne Schnur heruntergerannt, hängen von der Decke runter. So ein Hängemikrofon, wisst ihr? Und es wurde gesagt, letzten Abend war ein junger Prediger hier auf der Bühne, ein Baptist. Ich dachte, oh weh, jetzt machen sie mich zur Schnecke. Und der Sprecher sagte, er war der jüngste Prediger hier auf der Bühne, auf der Plattform. Sein Name war Branham. Weiß jemand von euch, wo er ist? Sag ihm bitte, er möchte zur Plattform kommen. Wir möchten ihn bitten, dass er die Morgenbotschaft bringt. Ich dachte, oh, ach du liebe Zeit. Ich trug ein T-Shirt und meine gestreiften Baumwollhosen, wisst ihr, und wir Baptisten glauben doch, man müsse einen Anzug haben, wenn man zur Kanzel geht, wisst ihr? Ich blieb einfach ganz still sitzen und währenddessen die Versammlung fand damals im Norden statt, ihr internationales Treffen, weil die Farbigen im Süden nicht hätten kommen können. Es war also die Nähe auch dabei und ich kam aus dem Süden. Ich hatte noch einige Vorurteile, wisst ihr, und ich hielt mich für ein bisschen besser als gewisse andere Leute. Und an dem Morgen saß zufällig direkt neben mir ein Farbiger. Ich saß also da und sah ihn an. Ich dachte, nun, ja, er ist ein Bruder. Und es hieß, weiß jemand, wo William Branham ist? Ich machte mich auf meinen Stuhl ganz klein. Etwa so. Und der Ansager meldete sich zum zweiten Mal und sagte, weiß jemand von euch draußen? Er zog dieses kleine Mikrofon heran, wo William Branham ist, sagte ihm, er möchte bitte zur Plattform kommen, um die Morgenpredigt zu bringen. Er ist ein Baptistenprediger aus Südindiana. Ich saß ganz still und guckte mich. Wisst ihr, mich kannte ja sowieso niemand. Der Farbige sah mich an und sagte, weißt du vielleicht, wo er ist? Ich dachte, ich muss jetzt entweder lügen oder irgendetwas unternehmen. So sagte ich, komm noch ein bisschen näher. Er sagte, ja, mein Herr. Ich sagte, ich möchte dir etwas sagen. Ich sagte, ich bin derjenige. Er sagte, na ja, dann geh doch nach vorne. Und er sagte, nein, ich kann nicht. Und ich sagte, ich kann doch nicht. Schau, ich habe diese gestreiften Baumwollhosen, diese Sporthemden. Ich sagte, ich kann nicht da hochgehen. Er sagt, diese Menschen ist hier egal, wie du angezogen bist, geh ruhig. Ich sage, nein, nein. Ich sage, sei bitte still, sag es niemandem. Und kurz darauf tönte es wieder durchs Mikrofon. Weiß jemand hier, wo William Branham ist? Und er sagte, ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Oh, weh. Da stand ich nun auf mit meinem Sporthemd, wisst ihr? Und hier war ich. Der Ansager sagte, komm herauf, Mr. Branham. Wir möchten gern, dass du die Botschaft bringst. Mann, Mann, vor all diesen Predigern, vor all diesen Leuten, ich stolperte hinauf. Ihr könnt euch vorstellen, mein Gesicht war ganz rot, meine Ohren brannten und ich ging auf die Bühne. Gestreifte Bomberhosen, Sporthemd, Prediger, Baptistenprediger. So ging ich hoch zum Mikrofon, hatte vorher noch nie eins gesehen, wisst ihr? Und da stand ich nun da oben und sagte, nun, ich bin gar nicht mehr vorbereitet, ich bin herum richtig nervös, wisst ihr? Und ich schlug bei Lukas 16 auf und ich dachte, und ich bekam das Thema und er hob seine Augen auf in der Hölle und er weinte. Und ich fing also an zu predigen, wisst ihr, und kam allmählich rein ins Predigen und fühlte mich etwas besser. Ich sagte, der reiche Mann war in der Hölle und er weinte. Diese drei kurzen Wörter, wie ich das bei vielen Predigthemen gemacht habe, zum Beispiel, glaubst du das und sprichst zum Felsen. Ihr habt mich darüber sprechen lassen. Niemals sagte ich, da weinte er. Und ich sagte, es gibt keine Kinder dort. Ganz bestimmt nicht in der Hölle. Da weinte er. Und ich sagte, es gibt dort keine Blumen. Da weinte er. Es gibt keinen Gott. Da weinte er. Es gibt dort keinen Christus. Da weinte er. Und da weinte ich. Etwas war über mich gekommen. Meine Güte. Danach wusste ich nicht mehr, was geschehen war. Als ich sozusagen wieder zu mir kam, stand ich draußen. Leute schrien und riefen und weinten und ich war überwältigt. Und als ich hinausgegangen war, kam ein Kerl auf mich zu mit seinem großen Texas-Hut auf den Kopf. Mit schweren Stiefeln kam er an und sagte, ich bin der Älteste, so und so, ein Prediger. Dabei Cowboy-Stiefel und Cowboy-Kleider. Ich dachte, na, dann gehen meine gestreiften Hosen ja noch. Er sagte, ich würde mich freuen, wenn du einmal zu mir nach Texas kommst, um dort eine Erweckungskampagne durchführen zu können. Nun? Ich will mir das notieren, mein Herr. Und meine Hand und im Handumdrehen hatte ich es notiert. Da kam schon ein anderer, der trug so eine Art Golfhosen, wie man sie beim Golfspielen anhat. Wisst ihr, solche Hosen aus einer Art Blusenstoff? Und er sagte, ich bin der älteste so und so aus Miami. Ich mag dich. Ich dachte, mal, die Kleidung scheint wirklich keine so große Rolle zu spielen. Ich sah mir die Sache an, ich dachte, in Ordnung. So griff ich dann zu und hab ihn nach Hause. Meine Frau kam entgegen und sagte: Worüber freust du dich denn so sehr, Billy? Sie sagte: Oh, die Leute haben kennengelernt. Die sind absolut spitze. Ja, das ist das Beste, was du gesehen hast. Diese Menschen schämen sich nicht ihres Glaubens. Und ach, ich erzählte alles. Und ich sagte: Schau mal her, Liebling, eine ganze Liste von Einladungen dieser Leute. Ich sagte: Das sind aber keine komischen Heiligen, oder? Ich sagte: Ich weiß nicht, was für eine Art Heilige das sind. Auf jeden Fall haben sie etwas, was ich brauche. Seht ihr? Ich sagte, das ist etwas, da bin ich ganz sicher. Ich erzählte, ich habe mal einen alten Mann gesehen, 90 Jahre, wie er wieder jung geworden ist. Ich sagte, noch nie in meinem Leben habe ich jemanden so predigen hören. Ja, ich habe noch nie einen Baptistenprediger so reden hören. Die predigen, bis in die Atem ausgeht und in die Knie gehen. Dann kommen sie wieder hoch und kommen wieder zur Atem. Noch zwei Häuserblock weiter kann man sie predigen hören. Ich sagte, ich habe so etwas mein Leben lang noch nicht gehört. Und ich sagte, sie sprechen unbekannte Sprachen. Der andere sagte, worüber sie reden. So etwas habe ich noch nie gehört. Und ich sagte, wirst du mich begleiten? Sie sagte, Liebling, als ich dich geheiratet habe, da war mir klar, ich bleibe bei dir. Bis der Tod uns scheidet. Sie sagte, ich gehe mit. Sie sagte, nun wollen wir es unseren Angehörigen sagen. Und ich sagte, gut, du sagst es deiner Mutter und ich sage es meiner Mutter. So gingen wir. Ich ging also hin und erzählte es Mama. Mama sagte, ja sicher, Billy, wozu auch immer der Herr dich beruft, geh hin und tu es. Und so wurde ich dann von Frau Brombach gerufen. Ich ging zu ihr. Sie sagte, was ist das, worüber ihr sprecht? Und ich sagte, oh, Frau Brombach, ich sage, solche Menschen, so etwas hast du noch nie gesehen. Sie sagte, beruhige dich, beruhige dich. Ich sagte, jawohl, meine Dame. Ich sagte, entschuldige bitte. Und sie sagte, weißt du nicht, dass es ein Verein von komischen Heiligen ist? Sie sagte, nein, das muss ich nicht. Ich sagte, es sind ganz bestimmt sehr nette Leute. Sie sagte, schau, schon die Idee, meinst du, im Ernst, dass du meine Tochter zu so einer fragwürdigen Gesellschaft mitschleppen kannst? Lächerlich, sagte sie. Das ist doch nur der Abschaum von den anderen Kirchen ausgespielt haben. Sie sagte, auf gar keinen Fall musst du meine Tochter mit so etwas in Berührung bringen. Ich sagte, aber weißt du, Frau Brombach, tief in meinem Inneren fühlte ich, dass der Herr mich mit diesen Menschen zusammenbringen will. Ich sagte, du gehst zurück zu deiner Kirche, bis sie in der Lage sind, dir eine Pfarrstelle zu bieten. Benimm dich wie ein Mann. Du bist ein bisschen, der ein bisschen Grips im Kopf hat. Sie sagte, du wirst meine Tochter nicht in so eine Sache hineinziehen. Ich sagte, jawohl, meine Dame, drehte mich um und ging hinaus. Und Hope fing an zu weinen. Sie kam heraus und sie sagte, Billy, egal was Mama sagt, ich bleibe bei dir. Gott segne sie. Ich sagte, ach, das ist schon gut, Liebling. Und so ließ ich die Sache einfach laufen. Sie wollte ihre Tochter nicht zu solchen Leuten mitgehen lassen, weil das nichts als Abschaum war. Und so ließ ich es einfach saugen. Es war der schwerste Fehler, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Einer der schwersten. Etwas später, ein paar Jahre danach, kamen die Kinder. Eines Tages waren wir, damals kam eine Überschwemmung im Jahre 1937. Damals kam eine Flut. Und ich war zu der Zeit auf Patrouille und versuchte nach besten Kräften, Menschen vor der Flut zu retten. Die Häuser zum Einsturz brachten und meine Frau wurde krank. Sie erkrankte sehr und sehr schwer an Lungenentzündung und man evakuierte sie. Das reguläre Krankenhaus war so überfüllt, dass wir keinen Platz mehr für sie finden konnten. Deshalb brachten wir sie zum Regierungsgebäude, wo sie einen Raum hatten. Dann rief man mich wieder zurück in die Katastrophengebiet und ich hatte ja mein Leben lang auf dem Fluss zu tun gehabt und kannte mich daher gut aus im Bootsfahren. Und so versuchte ich dann die Menschen vor der Flut zu retten. Und dann kam ich, man rief mich und sagte, ein Haus drüben in Chestnut Street ist nah am Einstürzen. Es ist eine Mutter drin mit mehreren Kindern. Wenn Sie meinen, dass Ihr Boot, Ihr Motor es dahin schafft, ich sagte, nun, ich werde mein Bestes versuchen. Und ich sagte, dahin durch die Wogen, der Deich da oben war gebrochen und ach, das war die Stadt, wurde einfach weggespült und ich raste, was der Motor hergab, endlich fuhr ich quer durch die Alleen über die Plätze und ich kam nahe an der Stelle, wo der Deich gebrochen war und das Wasser stürzte herein und ich hörte jemand schreien und ich sah die Mutter draußen im Hauseingang stehen und da rollten die Wogen nur und ich fuhr genau, soweit ich es nur ging, ich geriet in die Ströme und wendete und gelangte auf die Seite und brachte mein Boot gerade noch rechtzeitig zum Stehen, um mit an den Türpfosten von dem Hauseingang festmachen zu können. Ich rannte hinein und ergriff die Mutter und brachte sie ins Boot. Außerdem zwei oder drei Kinder. Und ich machte mein Boot wieder los und brachte sie nach zurück. Ich fuhr unten lang heraus und brachte sie heraus herüber zum Ufer. Und es war ungefähr anderthalb Meilen quer durch die Stadt, bis ans Ufer kam. Und dann, als ich drüben angelangt war, war sie ohnmächtig. Und als sie wieder aufwachte, fing sie an zu schreien. Mein Baby. Und ich dachte nun, sie meint, sie hätte das Baby im Hause zurückgelassen. Oh je, ich drehte um und fuhr zurück, während man versuchte, sich um sie zu kümmern. Und später stellte ich dann fest, dass es, oder wissen Sie, warum, ob ihr Baby auch da war. Es war ein kleiner Kerl von etwa 3 Jahren dabei. Und ich dachte aber, sie meint ein richtiges kleines Baby, ein Säugling oder so. Und so fuhr ich noch einmal zurück und kam wieder dahin. Und als ich das Boot wieder festgemacht hatte und drinnen im Haus nachgesehen hatte und kein Baby finden konnte, gab der Türpfosten nach. Und das Haus fing an einzustürzen. Und ich lief ganz schnell hinaus und griff das Stück, das an meinem Boot festgebunden im Wasser trieb, kletterte ins Boot und zog das Ding heran und band es los. Und nachdem ich das getan hatte, geriet ich in die Hauptströmung des Flusses. Und es war ungefähr 23:30 Uhr nachts und es wehten Schnee und Graupelschauer. Ich packte die Anlassleine und versuchte, den Bootsmotor anzuwerfen. Aber er wollte nicht anspringen. Und ich versuchte es wieder, und er sprang nicht an, und versuchte es noch einmal. Und ich wurde immer mehr in die Strömung hineingerissen. Und nicht viel weiter kamen die Wasserfälle, und ich versuchte fieberhaft, das Boot anzuwerfen. Ich dachte, oh mein, das ist das Ende. Jetzt ist es aus mit mir. Und ich bemühte mich fieberhaft, und ich sagte, Herr, lass mich nicht auf diese Weise sterben. Und ich zog und zog. Und da kam mir wieder in den Sinn, was war das damals mit dem Abschaum, zu dem du nicht gehen wolltest? Und ich ließ ab von der Leine und ich sagte, Gott sei mir gnädig, lass mich meine Frau und Kind nicht so zu verlassen, wo sie doch jetzt krank da draußen liegen, bitte. Und dann zog und zog ich wieder und das Boot stattet nicht. Und ich konnte das gewaltige Rauschen weiter flussabwärts hören, weil ich nur noch ein paar Minuten und dann, oh meine Güte, dann war es geschehen. Und ich sagte, Herr, wenn du mir vergibst, dann verspreche ich dir, dass ich zu allem bereit sein werde. Ich kniete im Boot und die Graupelschauer schlugen mir ins Gesicht. Ich sagte, ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Und ich zog noch einmal, denn der Motor sprang an. Ich wendete mit Vollgas und schließlich kam ich zurück zum Ufer. Und schließlich hatte ich es so zum Ufer geschafft. Ich ging zurück und suchte den Lastwagen, den Patrouillenlastwagen. Und ich dachte an, von einigen hörte ich, das Regierungsgebäude ist einfach weggespült worden. Und meine Frau und das Baby da drin, beide Babys. Ich machte mich auf den zum Regierungsgebäude und so schnell ich konnte, und überall im Haus stand das Wasser, über 4 Meter hoch. Und ich traf dort einen Major und er sagte, Major, was ist mit dem Krankenhaus geschehen? Und er sagte, machen Sie sich keine Sorgen, hatten Sie dort jemanden? Ich sagte, ja, eine kranke Frau und 2 kleine Kinder. Und er sagte, sie sind alle evakuiert worden. Sie sind jetzt in einem Güterwagen untergebracht, in Richtung Charleston unterwegs ist. Ich rannte los und nahm mein Boot mit, oder besser gesagt, ich nahm meinen Wagen, lud das Boot auf und fuhr nach. Und dann waren die Bäche herabgekommen, und auf einer Breite von 2,5 bis 3 Meilen. Und ich versuchte die ganze Nacht zu. Einige sagten, der Güterwagen ist draußen auf der Rampe von den Schienen geschwemmt worden.
Am Ende verschlug
es mich auf kleine Insel, da saß ich 3 Tage fest. So hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, ob der Abschaum war oder nicht. Und mit Herzklopfen dachte ich, wo ist meine Frau? Endlich ein paar Tage, nachdem ich hinausgefahren war, fand ich sie. Und zwar oben in Richtung Columbus, Indiana, in der Baptist Auditorium, das man behelfsmäßig als Krankenhaus hergerichtet hatte. In dem Krankenzimmer standen von der Regierung bereitgestellte Feldbetten und ich rannte zu ihr so schnell ich konnte und versuchte sie zu finden und rief, hop, hop, hop. Da sah ich sie. Sie lag auf dem Feldbett und die Tuberkulose hatte eingesetzt. Sie hob ihre kleine Hand und sie sagte, Billy. Und ich lief zu ihr und sagte, hop, Liebling. Sie sagte, ich sehe schlimm aus, nicht wahr? Sie sagte, nein, Liebes, du siehst ganz gut aus. 6 Monate lang versuchten wir mit allen Kräften, die in uns waren, sie am Leben zu erhalten. Aber es ging mehr und mehr bergab mit ihr. Eines Tages war ich gerade wieder auf Patrouille und hatte das Radio eingeschaltet. Da hörte ich, wie sie über Funk einen Aufruf brachten. William Branham möchte bitte sofort ins Krankenhaus kommen, seine Frau liegt im Sterben. Ich raste so schnell wie möglich zurück zum Krankenhaus mit Sirenenrotlicht. Dann stieg ich aus, lief hinein, wie durchs Gebäude laufe, treffe ich einen alten Bekannten, mit dem ich zusammen fischen gegangen war, mit dem ich schon als Kind gespielt hatte, Sam Adair. Dr. Sam Adair, er ist derjenige, worüber ich die Vision handelte, die vor nicht allzu langer Zeit kam. Es wurde ihm darin etwas über die Klinik gesagt. Er sagte, wenn jemand die Vision anzweifelt, dann hol ihn her, wenn er wissen möchte, ob sie richtig war oder nicht. Etwa so kam er heraus und seinen Hut in der Hand und er sah mich an, da fing er gleich an zu weinen. Und ich lief auf ihn zu und umarmte ihn. Und auch er schlang seine Arme um mich und sagte, Billy, sie geht von uns. Er sagte, es tut mir leid, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Ich konnte Spezialisten heranziehen und alles. Ich sagte, Sam, das darf doch nicht wahr sein. Er sagte, ja, sie geht von uns. Er sagte, geh nicht hinein, Billy. Ich sagte, ich muss hinein, Sam. Er sagte, tu das nicht, bitte tu es nicht. Ich sagte, lass mich hinein. Er sagte, ich werde dich begleiten. Ich sagte, nein, warte hier draußen, ich möchte bei ihr bleiben, in ihren letzten Minuten. Er sagte, sie ist bewusstlos. Ich ging in das Raum, da saß die Krankenschwester und sie weinte, denn sie und Hope waren zusammen zur Schule gegangen. Und ich sah zu ihr hinüber und sie fing an zu weinen und verbarg das Gesicht in ihren Händen und ging an mir vorbei. Und ich blickte auf Hope und rüttelte sie leicht. Da lag sie. Sie war von vielleicht 120 Pfund auf 60 Pfund abgemagert. Und ich rüttelte sie. Und wenn ich 100 Jahre alt werde, ich vergesse nie, was dann passierte. Sie drehte sich um und diese großen, schönen Augen sahen mich an. Sie lächelte. Sie sagte, warum hast du mich zurückgerufen, Billy? Ich sagte, Liebling, ich habe gerade das Geld bekommen. Ich muss arbeiten, wir drohten in Schulden zu geraten. Wir hatten eine Arztrechnung von mehreren $100 und nichts, um sie zu bezahlen. Und ich musste einfach arbeiten und ich hatte sie immer 2 bis 3 Mal am Tag besucht, auch jeden Abend. Und dann, als ich in diesem Zustand fand, und ich sagte, wie meinst du das, zurückgerufen? Sie sagte, Billy, du hast über das gepredigt. Du hast darüber gesprochen, aber du hast keine Ahnung, wie es wirklich ist. Ich sagte, wovon sprichst du? Sie sagte, vom Himmel. Sie sagte, schau, ich wurde von mehreren Wesen, ob Männer oder Frauen, oder etwas anders nach Hause geleitet. Sie waren in weiß gekleidet und sie sagte, mir war ganz leicht und friedlich zumute. Sie sagte, hübsche große Vögel flogen von Baum zu Baum. Und sie sagte, denk nicht, ich wäre nicht bei Sinnen. Sie sagte, Billy, ich werde dir sagen, welchen Fehler wir gemacht haben. Sie sagte, setz dich. Ich tat es nicht. Ich kniete nieder, nahm ihre Hand. Sie sagte, weißt du, was unser Fehler war? Ich sagte, ja, Liebste, ich weiß es. Sie sagte, wir hätten nie auf Mama hören sollen. Jene Menschen waren richtig. Ich sagte, ich weiß es. Sie sagt, versprich mir, dass du zu diesen Menschen gehen wirst. Denn, sie sagte, sie sind richtig. Und sie sagte, zieh meine Kinder auch so auf. Und sie sagte, ich möchte dir etwas sagen. Sie sagte, ich sterbe, aber es ist, ich fürchte mich nicht. Sie sagte, es ist schön. Sie sagte, das Einzige, ich verlasse dich nicht gern, Bill. Und ich weiß doch, dass du die beiden kleinen Kinder großziehen musst. Sie sagte, versprich mir, dass du nicht ledig bleiben wirst und meine Kinder nicht hin und her schieben lassen wirst. Eine Mutter von 21 Jahren, damit dabei so einfühlsam und verständig. Und ich sagte, das kann ich nicht versprechen, Hope. Sie sagte, bitte versprich es mir. Sie sagte, eins möchte ich dir noch sagen. Sie sagte, weißt du noch, das Gewehr? Ich schwärme geradezu für Gewehre. Und sie sagte, du wolltest das Gewehr den Tag kaufen und hattest nicht genug Geld für die Anzahlung. Ich sagte, ja. Sie sagte, ich habe Geld gespart, meine 15 Stücke. Ich wollte dir die Anzahlung für das Gewehr schenken. Sie sagte, nun, wenn das hier vorüber ist, dann geh nach Hause und guck unter das Klappbett. Du findest da ein Stück Papier und darunter ist das Geld. Und sie sagte, versprich mir, dass du das Gewehr kaufen wirst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir zumute war, als ich das Geld da liegen sah, $1.75. 75 Cent in 15 Stücken. Ich kaufte das Gewehr. Und sie sagte, weißt du noch, wie du da einmal in die Stadt gegangen bist, um mir ein paar Strümpfe zu kaufen, damals, als wir in Fort Wayne wollten? Sie sagte, ja, ich war vom Angeln nach Hause gekommen. Sie sagte, wir mussten nach Fort Wayne fahren und ich sollte an dem Abend dort predigen. Und sie sagte, weißt du noch, ich erzählte dir damals, es gibt zwei verschiedene Sorten. Die eine hieß Chiffon. Und was war das andere? Rayon, kann das sein? Rayon und Chiffon. Na egal, was immer es auch war. Chiffon war die bessere Sorte, stimmt das? Und ich sagte, bring mir bitte Strümpfe aus Chiffon. Und zwar mit Full Style. Und ihr wisst schon, das Ding, was da dieses kleine Ding hinten am Strumpf hat, ganz oben. Und ich hatte keine Ahnung von Damenbekleidung und so. Und ich ging die Straße hinunter und sagte vor mich hin, Chiffon, Chiffon, Chiffon. Und so wollte ich es mir merken, Chiffon, Chiffon. Jemand sagte, hallo Billy. Und ich sagte,
oh, guten Tag.
Und ich sagte, oh, guten Tag, Chiffon, Chiffon. Und ich kam um die Ecke und da traf ich Herrn Spawn und er sagte, hallo Billy, weißt du schon, dass die Barsche jetzt drüben neben der letzten Anlegestelle beißen? Ich sagte, ach was, ist das richtig? Jawohl. Und ich dachte, jetzt nachdem er sich verabschiedet hatte, was war es noch für ein Zeug? Ich hatte es vergessen. So, in 10 Cent Shop arbeitete Thelma Ford, eine Bekannte von mir, und ich wusste, dass es da drüben auch Damenstrümpfe gab. Also ging ich darüber. Ich sagte, guten Tag, Thelma. Und sie sagte, Tag, Billy, wie geht es dir? Wie geht es Hope? Und ich sagte, danke bestens. Sie sagte, Thelma, ich hätte gerne ein paar Socken für Hope. Sie sagte, Hope will bestimmt keine Socken. Und ich sagte, aber ja, doch, ganz bestimmt. Ich sagte, du meinst Strümpfe? Ach ja, genau, sagte ich, das war's. Ich wollte. Ich dachte, oh weh, da habe ich meine Unkenntnis gezeigt. Sie sagte, welche Sorte möchte sie denn haben? Ich dachte, oh weh, ich sagte, was hast du denn da? Ich sagte, nun, wir haben Rayon. Ich kannte den Unterschied nicht. Rayon, Chiffon, es klang alles wie an dasselbe. Und ich sagte, ja, das möchte ich. Sie sagte, ich sagte, pack mir ein paar von denen an, und zwar Full Style. Und sie sagte, und Moment mal, das war ganz falsch. Wie war das noch? Full Fashion, Full Fashion. Ich sagte, alle so, pack mir ein paar davon an. Und sie kam, und als sie kam und mir die Strümpfe brachte, da kosteten sie nur ungefähr 30 Cent. 20 oder 30. Etwa nur halb so viel. Der halbe Preis. Nun, ich sagte, gib mir doch gleich zwei Paar davon. Und ich ging wieder nach Hause und ich sagte, weißt du, Liebling, ihr Frauen sucht beim Einkaufen überall in der Stadt nach günstigen Angeboten. Man will den Triumph auskosten, ihr wisst ja, wie es ist. Und ich sagte, aber hier, schau mal her, ich habe gleich zwei Paar gekauft für den Preis von einem, den du sonst für ein Paar bezahlst. Siehst du? Ich sagte, oh, ich habe einen Riecher für so etwas. Seht ihr? Ich sagte, weißt du, Thelma hat mir die verkauft. Ich sagte, vielleicht hast du sie mir extra zum halben Preis gelassen. Ich sagte, hast du Chiffon bekommen? Und ich sagte, ja, ich wusste den Unterschied nicht. Für mich klang das alles gleich. Und sie erzählte mir, sie sagte, Billy, ich dachte, das ist aber merkwürdig. Als wir nach Fort Wayne kamen, musste sie noch ein paar Strümpfe kaufen. Sie sagte, ich gebe sie deiner Mutter, sagte sie. Sie sind für ältere Damen. Und nun sagte sie, es tut mir leid, dass ich das damals getan habe. Und ich sagte, oh, das macht doch nichts, Liebling. Sie sagte, nun, bleib nicht ledig. Und sie sagte, sie wusste nicht, was schon wenige Stunden später geschehen sollte. Ja, geschehen musste. Und ich hielt ihre Hände, ihre lieben Hände, während die Engel Gottes sie davonführten. Und ich ging nach Hause. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich legte mich an den Abend hin und ich hörte, und ich glaube, es war ein Mäuschen, es war in dem alten Herd, wo einige Papiere lagen. Ich stieß die Ofentür mit dem Fuße und dort drüben hing ihr Morgenmantel. Und währenddessen lag sie da unten im Leichenhaus. Und am nächsten Morgen rief mich jemand und sagte, Billy, es war Bruder Frank Roy. Er sagte, dein Baby liegt im Sterben. Ich sagte, mein Baby. Er sagte, ja, Sharon Rose. Er sagte, der Arzt ist gerade oben. Er meint, sie hat schon mit der Muttermilch Tuberkulose, Hirnhautentzündung mitbekommen. Ich sagte, sie stirbt. Ich sprang ins Auto, fuhr hoch. Und da war sie nun, das süße kleine Ding. Sie brachten sie schnell ins Krankenhaus. Ich ging hinaus, um mit dem Arzt zu sprechen. Sam kam zu mir und sagte, Billy, geh bitte in das Zimmer, du musst an Billy denken. Er sagte, sie stirbt. Ich sagte, Doktor, ich muss mein Kind sehen. Er sagte, nein, du kannst da nicht rein. Er sagte, sie hat Gehirnhautentzündung, Billy. Und du würdest es auf Billy Paul übertragen. Und ich wartete, bis er hinausgegangen war. Ich konnte es nicht ertragen, dass sie nun sterben sollte, während ihre Mutter noch unten im Bestattungsinstitut lag. ich kann euch sagen, der Weg des Sünders ist hart. Und ich ging hin, schlüpfte durch die Tür. Und als Sam und die Krankenschwester hinausgegangen waren, ging ich runter ins Kellergeschoss. Es ist ein sehr kleines Krankenhaus. Sie befand sich in einem abgeschlossenen Raum. Und die Fliegen saßen auf ihren Augen. Und sie hatte ein kleines, wir nennen es Moskitostange. Besser gesagt, ein kleines Netz über ihren Augen. Und sie, ihre kleinen, dicken Beinchen bewegten sich wie im Krampf so auf und ab. Auch ihr Händchen und in diesem Krampf, und sie, ich sah sie an und war gerade alt genug, um schon etwas zu verstehen, ungefähr 8 Monate. Und ihre Mutter hatte sie immer in ihren Spielhöschen draußen in den Garten gesetzt. Wisst ihr, wenn ich nach Hause kam und drückte auf die Hupe und sie machte Gu, Gu, Gu und streckte dabei die Ärmchen nach mir aus, wisst ihr, und da lag mein Liebling und starb. Und ich sah sie an und sagte, Sherry, kennst du noch Papa? Kennst du noch Papa, Sherry? Und als sie die Augen aufschlug, sie litt so sehr, dass sie sich das eine von ihren hübschen blauen Äuglein verdreht hatte. Es war, als würde es mir das Herz aus dem Leibe reißen. Ich kniete nieder und ich sagte, Herr, was habe ich getan? Habe ich nicht auf den Straßen und Plätzen das Evangelium gekündigt? Habe ich nicht die Dinge getan, so gut ich es eben verstand? Rechne es mir nicht an. Ich habe diese Leute nie als Abschaum bezeichnet. Es war meine Schwiegermutter, die diese Leute Abschaum nannte. Ich sagte, es tut mir leid, dass das alles geschehen ist. Vergib mir, nimm mir nicht mein Baby. Und während ich betete, kam etwas herab wie ein schwarzes Blatt. Oder ein Tuch, und ich wusste, er hatte mich nicht erhört. Nun kam der härteste und tückischste Moment in meinem Leben. Als ich aufstand und sie ansah, dachte ich, gab mir Satan in den Gedanken ein. So, das heißt also, du hast dich aufgeopfert mit Predigen und du hast dich bemüht im Leben und jetzt, wenn es um dein eigenes Kind geht, wendet er sich ab. Und ich sagte, das stimmt. Wenn er mein Baby nicht retten kann, dann kann ich auch nicht. Ich hielt an. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und dann sagte ich Folgendes. Ich sagte, hä, du hast sie mir gegeben und du hast sie wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Sogar wenn du mir das Leben nimmst, werde ich dich immer noch lieben. Und ich legte meine Hand auf sie und sie sagte, Gott segne dich, Liebling. Papa wollte dich großziehen von ganzem Herzen. Ich dich großziehen, um den Herrn zu lieben, aber die Engel kommen, um dich heimzuholen. Liebling Papa wird deinen kleinen Körper nehmen und Mama in die Arme legen. Ich werde dich mit ihr begraben und eines Tages wird Papa dich wiedersehen. Warte nur dort oben mit Mama. Und als ihre Mutter starb, sagte sie, es waren ihre letzten Worte. Sie sagte, Bill, bleibe auf dem Missionsfeld. Und ich sagte, ich sage, wenn er wiederkommt, und ich bin gerade auf dem Missionsfeld, dann nehme ich die Kinder und treffe dich dort. Wenn nicht, dann werde ich neben dir begraben. Ich gehe da drüben. Ich gehe rüber und stelle dich rechts neben das große Tor. Und wenn du sie alle reinkommen siehst, dann bleib dort stehen und fange an zu rufen, Bill, 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 so laut du kannst. Dort werden wir uns dann wiedersehen. Und ich gab ihr den Abschiedskuss. Und ich bin heute an der Kampffront. Das alles ist das fast 20 Jahre her. Ich habe mich mit meiner Frau verabredet. Ich werde sie wiedersehen. Und ich nahm das kleine Baby, als es gestorben war, und legte es in den Arm seiner Mutter. Und wir brachten beide hinaus auf den Friedhof. Und ich stand da und hörte, wo das mit dem Methodistenprediger die Grabräder halten, Asche zu Asche, Erde zu Erde. Und ich dachte, Herz zu Herz. So ging sie dahin. Nicht lange danach nahm ich den kleinen Billy eines Morgens mit dorthin. Er war noch ein winziger Knirps. Das ist der Grund, warum wir so unser Training sind. Ich musste ihm beides zugleich sagen, Papa und Mama beides. Ich trug immer sein Milchfläschchen bei mir. Wir konnten uns nicht erleisten, sein Milch nach dem Ofen aufzuwärmen. So legte ich mir die Flasche immer so unter den Rücken und erhielt auf diese Weise Temperatur durch meine Körperwärme auf. Wir hingen einander wie zwei enge Freunde. Und wenn ich eines Tages das Missionsfeld verlasse, dann möchte ich ihm das Wort überreichen und dabei sagen, mache du weiter, Billy, stehe damit. Manche wundern sich sowieso, wie ich ihn immer bei mir habe. Ich kann nicht ohne ihn sein. Er ist sogar verheiratet, aber ich erinnere mich immer noch, wie sie zu mir sagte, bleibe bei ihm. und wir hängen einander wie enge Freunde. Ich weiß noch, wie wir in der Nähe der Stadt spazieren gingen, ich die Milchflasche unterm Arm und wie er dann zu weinen anfing. Eines Abends war er, ging er draußen im Hinterhof umher, wo er gerade als bei seiner Geburt die Wehen einsetzen bekam, hob Erstickungsanfälle und ich, die war ja noch ein Mädchen. Wisst ihr, und ich ging vor der alten Eiche hinter dem Hof auf und ab und er weinte seiner Mama nach und ich hatte keine Mama, zu der ich ihn hätte bringen können. Und ich nahm ihn und ich sagte, wo liebt ihn? Ich sagte, und er sagte, Papa, wo ist meine Mama? Hast du sie dort in die Erde getan? Ich sagte, nein, Liebling, es geht dir gut, sie ist droben im Himmel. Und da eines Abends sagte er etwas, das traf mich wie ein Schlag. Das tötete mich fast. Er weinte, fühlte sich einsam so spät am Abend und ich nahm ihn hoch auf meinen Rücken, etwa so, setzte ihn auf meine Schulter und streichelte ihn ungefähr so. Und er sagte, Papi, geh doch bitte Mama holen und bring sie her. Und ich sagte, Liebling, ich kann Mama nicht holen.
Jesus.
Er sagte, gut, Jesus, er soll mir meine Mama schicken. Ich möchte sie hier haben. Und ich sagte, nur Liebling, wir beide, du und ich, werden sie einmal wiedersehen. Und er hielt ihn und sagte, Papi. Und ich sagte, ja. Und er sagte, ich sehe Mama da oben auf der Wolke. Es traf mich wie ein Schlag. Ich dachte, meine Güte, ich sehe Mama da oben auf der Wolke. Ich wäre fast ohnmächtig geworden. Ich umarmte und küsste den kleinen Kerl, drückte ihn so an mich und ich senkte den Kopf und ich ging hinein. Die Tage vergingen. Ich konnte es nicht vergessen. Ich versuchte zu arbeiten. Ich konnte nicht mehr nach Hause gehen. Es war nicht mehr mein Zuhause. Ich wollte dabei bleiben. Wir besaßen ja nichts als den alten, abgenutzten Möbel. Aber das war doch etwas, das sie und ich zusammen genossen hatten. Es war mein Zuhause. Und dann erinnerte ich mich an einen Tag, ich versuchte im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Ich war unterwegs, um ein herabhängendes alten Strohkabel festzumachen. Es war noch ganz früh am Morgen. Und ich kletterte den Kreuzmast hinauf und ich kam nicht darüber weg, über das Baby. Ich hatte gerade noch ertragen können, zuzusehen, wie meine Frau starb. Aber das Baby auch noch, so ein winziges kleines Ding. Ich war da oben und ich sang, auf dem Hügel weit draußen stand ein altes Kreuz. Und die Hauptkabel liefen über den Transformator und mündeten dann in die Nebelkabel. Ihr wisst schon. Und ich ging da oben drauf und zufällig sah ich, wie die Sonne hinter mir aufging und ich hielt meine Arme oben am Mast ausgestreckt wie an einem Kreuz. Und da sah ich den Schatten dieses Kreuzeszeichen auf dem, der auf den Hügel. Und ich dachte, ja, es waren meine Sünden, die ihn dahin brachten. Ich sagte, Sharon, Liebling, Papi wünscht sich so sehr, dich wiederzusehen, Liebes. Wie gern würde ich dich wieder in meinen Armen halten, du liebes kleines Ding. Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Wochen vergangen. Ich zog dir meine Gummihandschuhe aus. Dort oben neben mir liefen Kabel mit einer Stromstärke von über 2000 Volt. Und ich zog meine Handschuhe aus und ich sagte, Gott, ich tue es nicht gern, ich bin ein Feigling, aber Sherry, in ein paar Minuten ist Papi bei dir und bei Mami. Und ich fing an, meine Gummihandschuhe abzustreifen. Ich wollte nach den 2000 Volt Kabel greifen. Es würde nicht einmal mehr Blut in einem sein. Und ich zog also die Handschuhe aus und da passierte es. Als ich wieder zu mir kam, saß ich unten am Boden, mein Gesicht so in den Händen vergraben und weinte. Es war Gottes Gnade, sonst werde ich heute nicht hier, um einen Heilungsgottesdienst abzuhalten. Dessen bin ich sicher. Er war es, der seine Gabe beschützte, nicht ich. Und ich machte mich auf den Heimweg. Und ich kündigte, verstaute mein Werkzeug. Ich ging zurück und ich sagte, ich gehe nach Hause. Ich ging um das Haus herum. Ich nahm die Post aus dem Briefkasten. Es war etwas kalt und ich ging rein. Wir hatten einen einzigen kleinen Raum. Und ich schlief dort auf einem Feldbett. Und der Frost kam. Und da war dieser alte Ofen. Ich nahm mir die Post vor und wollte sie durchsehen. Und das erste war ein Kontoauszug von ihren kleinen Weihnachtsersparnissen. 80 Cent. Miss Sharon Rose Branham. Da kam es wieder voll über mich. Ich war Jagdaufseher gewesen. Ich langte in den Schrank und zog meine Pistole aus dem Halfter. Und ich sagte, Herr, ich kann es nicht mehr tragen. Ich sterbe. Ich leide solche Qualen. Ich spannte den Hahn Da warf er, legte sie gegen meinen Kopf an und kniete mich in den dunklen Raum auf mein Feldbett nieder. Und ich sagte, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich versuchte mit aller Macht, den abzuziehen. Ich sagte, wie im Himmel, also auch auf Erden, unser täglich Brot gib uns heute. Und der Schuss ging nicht los. Ich dachte, oh Gott, willst du mich in Stücke reißen? Was habe ich getan? Du willst mich nicht einmal sterben lassen. Und ich warf die Waffe weg. Und der Schuss löste sich und quer durch den Raum. Und ich sagte, Gott, warum kann ich nicht sterben und hier herauskommen? Ich kann einfach nicht mehr. Du musst etwas für mich tun. Und ich sang hin und fing an zu weinen auf meiner kleinen, alten, schmutzigen Lagerstätte. Und da muss ich eingeschlafen sein. Ich weiß nicht, ob ich geschlafen oder sonst etwas war. Ich hatte mir schon immer gewünscht, dort draußen im Westen zu sein. Schon immer wollte ich gern so einen Cowboy-Hut haben. Mein Vater hat in seiner Jugend Pferde zugeritten und ich wollte schon immer so einen Hut haben. Und Bruder Demos Shakirin hat mir gestern einen gekauft. Den ersten, den ich hier hatte in der Art. Einen von diesen Westernhüten. Und mir war, als ginge ich durch die Prärie, und dabei sang ich das Lied, ein Rad am Wagen ist gebrochen, auf der Rand steht zu verkaufen. Und während ich so meines Weges ging, bemerkte ich einen alten Planwagen, wie sie früher durch die Prärie zogen, und ein Rad war gebrochen. Und das war natürlich symbolisch für meine zerbrochene Familie. Und wie ich näher kam, guckte ich hin, und da stand ein wirklich hübsches junges Mädchen, etwa 20 Jahre alt, lang herabwallendes blondes Haar und blaue Augen und in weiß gekleidet. Und ich blickte zu ihr hinüber und ich sagte, guten Tag. Ging dann weiter, sie sagte, hallo Papa. Und ich drehte mich um, ich sagte, Papa, wieso? Sagte ich, Fräulein, wie kann ich Ihr Vater sein, wenn Sie doch etwa in meinem Alter sind? Sie sagt, Papa, du weißt einfach nicht, wo du bist. Und ich sagte, wie meinst du das? Sie sagte, dies hier ist der Himmel. Sie sagte, auf der Erde war ich deine kleine Schafe. Wie sagte ich, Liebling, du warst doch nur ein kleines Baby. Sie sagte, Papa, kleine Babys sind hier keine kleinen Babys mehr. Sie sind unsterblich, sie werden nie alt, wachsen auch nicht. Und ich sagte, oh, Schafe, Liebling, du bist eine schöne junge Frau. Sie sagte, Mama wartet auf dich. Und ich sagte, wo?
Sie
sagte, oben, in deinem neuen Zuhause. Ich sagte, neues Zuhause? Wir Brennhams sind geborene Vagabunden, wir haben kein Zuhause. Und ich sagte, ach, ich hatte nie ein Zuhause, Liebling. Sie sagte, aber du hast hier oben eines, Papa. Ich bin kein Kind. Aber es ist alles so wirklich für mich. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, kommt alles wieder zurück.
Sie sagte,
du hast hier eins, Papa. Ich weiß, ich habe ein Zuhause da drüben. Eines Tages werde ich dahin gehen. Sie sagte, wo ist Billy Paul, mein Bruder? Und ich sagte, ich habe ihn bei Frau Breue gelassen, eben vor ein paar Minuten. Und sie sagte, Mutter möchte dich sehen. Und ich drehte mich um und schaute. Und da stand sehr große Paläste. Und die Herrlichkeit Gottes leuchtete um sie her. Und ich hörte einen Engelchor singen, meine Heimat, teure Heimat. Und ich lief mit großen Schritten hin, so schnell ich konnte. Und als ich an die Tür kam, stand sie da, im weißen Gewand, mit ihrem schwarzen Haar, das ihr lang über den Rücken herabfiel. Sie streckte ihre Arme aus, wie sie es immer getan hatte, wenn ich müde von der Arbeit oder so nach Hause kam. Und ich fasste sie bei den Händen und ich sagte, Liebling, ich habe da unten Sharon gesehen. Und ich sagte, sie ist ein hübsches Mädchen geworden, nicht wahr? Sie sagte, ja, Bill. Sie sagte, Bill, sie legte ihre Arme um mich, einfach um meine Schultern. Sie streichelte mich und sagte, hör auf, dich um mich und Sharon Sorgen zu machen. Ich sagte, Liebling, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Sie sagte, Sharon, und mir geht es gut, besser als dir. Und ich sagte, mach dir keine Sorgen mehr um uns. Willst du mir das versprechen? Ich sagte, Hope, sagte ich, ich bin einsam und sehne mich so sehr nach dir und Sharon. Und Billy weint dir immer nach. Und ich sagte, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Und sie sagte, es wird alles gut sein, Billy. Sie sagte, versprich mir nur, dass du dir keine Sorgen mehr machen wirst. Und sie sagte, möchtest du dich nicht setzen? Und ich sah mich um und erblickte einen großen Lehnstuhl. Und ich weiß noch, wie ich einmal versuchte, einen Sessel zu erwerben, jetzt zum Schluss. Ich versuchte einmal einen Sessel zu kaufen. Wir hatten nur diesen alten, gewöhnlichen Stühle mit hölzernen Sitzbecher um unsere Essecke. Wir mussten sie immer benutzen. Es waren die einzigen Stühle, die wir hatten. Wir konnten einen von diesen Sesseln kaufen, bei denen man so richtig den Rücken... Ich habe vergessen, was das für eine Art Lehnstuhl war. Und der kostete $17. Und man konnte $3 anzahlen und dann jede Woche $1. Und wir nahmen so einen Sessel. Und ach ja, wenn ich dann immer nach Hause kam, ich musste ja tagsüber arbeiten und dann bis Mitternacht predigen, auf den Straßen und überall, wo man predigen konnte. Und eines Tages geriet ich in Verzug mit den Zahlungen und wir schafften es einfach nicht. Und so verging ein Tag nach dem anderen und zuletzt eines schönen Tages kamen sie und nahmen meinen Sessel wieder mit. An dem Abend, ich werde das nie vergessen, hatten sie mir einen Kirschkuchen gebacken. Das arme kleine Ding. Sie wusste, ich wurde enttäuscht. Und nach dem Abendessen sagte ich, was ist denn los? Warum bist du denn so besonders lieb heute Abend, Liebling? Sie sagte, hör mal, ich habe die Jungs vom Nachbarn gebeten, doch mal nach Würmern zu graben, zum Angeln für dich. Was hältst du davon? Wenn wir runter zum Fluss gehen und an Walchen fischen. Ich sagte, ja, aber... Da brach sie in Tränen aus. Und ich merkte, dass etwas nicht stimmte. Ich ahnte schon, worum es ging. Denn sie hatte mir schon schriftlich angedroht, dass sie kommen und ihn abholen würden. Und wir konnten den Dollar pro Woche nicht aufbringen. Und wir konnten es uns nicht leisten. Wir konnten einfach nicht. Sie legte ihre Arme um mich, ging zur Tür und mein Sessel war weg. Sie erzählte es mir dort oben. Sie sagte, weißt du noch, der Lehnsessel will? Und ich sagte, ja, Liebling, ich erinnere mich. Sie sagte, an so etwas hattest du dort gedacht, nicht wahr? Oh ja, sie sagte, nun, diesen hier werden sie dir nicht wegnehmen. Diesen hier ist bezahlt für dich. Sie sagte, setz dich einen Moment, ich möchte mit dir sprechen. Sie sagte, Liebling, ich verstehe dies hier nicht. Sie sagte, versprich mir, Billy, versprich mir das, dass du dich nicht mehr grämen wirst. Du gehst zurück. Und sie sagte, versprich mir das, dass du dich nicht mehr grämst. Und ich sagte, das kann ich nicht, Hope. Und in dem Moment kam ich wieder zu mir. Es war dunkel in der Stube und ich blickte umher. Und ich fühlte ihren Arm um meine Schulter und ich sagte, Hope, bist du hier im Zimmer? Sie fing an, mich zu streicheln und sie sagte, willst du mir das versprechen? Willst du versprechen, dass du heiraten und dich nicht mehr grämen wirst? Ich sagte, ich verspreche es dir. Und sie streichelte mich noch zwei oder dreimal und dann war sie verschwunden. Ich sprang auf und machte Licht an und blickte mich überall um. Sie war verschwunden, aber sie hatte nur das Zimmer verlassen. Sie ist nicht verschwunden, sie lebt. Sie war eine Christin. Billy und ich waren vor einiger Zeit zusammen an ihrem Grab. Wir hatten ein paar Blümchen für Mutter und Schwester mitgebracht. Es war gerade Ostermorgen und wir standen vor ihrem Grab. Der kleine Kerl fing an zu weinen. Er sagte, meine Mami ist da unten. Ich sagte, nein, Liebling. Nein, sie ist nicht da unten. Wir haben hier ein zugeschüttetes Grab für uns. Aber drüben über dem Meer ist ein offenes Grab, dort wo Jesus auferstanden ist. Eines Tages wird er wiederkommen. Er wird deine Schwester und deine Mama mitbringen. Ich bin heute auf dem Kampfplatz, Freunde. Ich kann einfach nichts mehr sagen. Gott segne euch. Lasst uns für einen Augenblick die Häupter neigen. Oh Herr. So oft, Herr, bin ich sicher, dass die Menschen nicht verstehen, wenn sie meinen, dass diese Dinge leicht kommen. Aber es wird der große Tag kommen, da Jesus wiederkehrt und all diese Sorgen weggewischt sein werden. Ich bitte dich, himmlischer Vater, hilf uns, bereit zu sein. Und dieses letzte Versprechen, als ich sie an jenem Morgen auf die Wange küsste, dass ich sie an dem Tag treffen werde. Ich glaube daran, dass sie an dem Torpfeiler stehen und meinen Namen rufen wird. Ich habe seitdem treu deinem Versprechen gelebt, Herr. Überall auf der Welt, auf allen möglichen Plätzen habe ich versucht, das Evangelium zu verkünden. Ich werde nun alt und müde. Ich bin verbraucht. Eines Tages werde ich diese Bibel zum letzten Mal schließen. Und Gott, erhalte mich treu. Dem Versprechen. Und gib mich mit deiner Gnade, Herr. Lass mich nicht auf die Dinge dieses Lebens blicken, sondern lass mich für die Dinge leben, die drüben sind. Hilf mir, aufrichtig zu sein. Ich bitte nicht um ein bequemes Bett zum Ausruhen. Nein, Herr, denn mein Christus ist dort unter Leiden gestorben und alle anderen sind auch so gestorben. Ich bin nicht um irgendwelche Erleichterungen. Lass mich nur treu sein, Herr, und wahrhaftig. Hilf, dass Menschen mich lieben, so dass ich sie liebe und zu dir führen kann. Und eines Tages, wenn alles vorüber ist, wenn wir alle uns unter ewiggrünen Bäumen wiederfinden, dann möchte ich sie bei der Hand nehmen und mit ihr vorübergehen, um sie den Leuten vom Angelus-Tempel und all den anderen zu zeigen. Das wird eine große Zeit sein. Ich bitte dich, lass deine Gnade auf einen jeden von uns hier ruhen. Und die, die hier sind, Herr, mögen dich nicht einmal kennen. Vielleicht haben auch sie einen lieben Menschen dort drüben über Meer. Wenn sie ihr Versprechen nie erfüllt haben, so lass sie es jetzt erfüllen. Herr, während wir die Häupter geneigt haben, möchte ich gern wissen, wie viele von euch in diesem großen, riesigen Auditorium heute Abend sagen werden, oder meinem, auch ich möchte meine Geliebten wiedersehen. Ich habe auch einige liebe Menschen dort drüben. Vielleicht hast auch du versprochen, sie wiederzusehen. Vielleicht hast du deiner Mutter Lebewohl gesagt hast, am Grab, am Tag der Beerdigung. Vielleicht, als du deine kleine Schwester auf Wiedersehen gesagt hast, oder Papa, oder sonst jemanden, den du am Grab versprochen hast, ihr werdet euch wiedersehen. Und du hast dich doch nicht vorbereitet. Meinst du nicht, es wäre jetzt eine gute Gelegenheit dazu? Entschuldige bitte, dass ich die Fassung verliere, aber oh Freunde, ihr wisst nicht, was für ein Opfer. Das ist kaum ein winziger Ausschnitt gewesen aus meiner Lebensgeschichte. Wie viele von euch möchten sich jetzt erheben und zum Gebet hier vorkommen und sagen, ich möchte meine geliebten Angehörigen wiedersehen, erhebt euch von eurem Platz, kommt hier nach vorne, Gott segne dich, mein Herr. Ich sehe einen älteren, farbigen Herrn nach vorne kommen, andere kommen auch, erhebt euch, ihr auf der Empore dort, und kommt einfach hierher nach vorne oder steht einfach von eurem Platz auf. Wenn ihr gerade jetzt ins Gebet eingeschlossen werden möchtet, das ist es. Steht einfach auf. Das ist gut. Steht auf. Überall ihr, die ihr alles sagen möchtet. Ich habe einen Vater dort drüben. Ich habe eine Mutter oder einen anderen lieben Menschen dort drüben. Ich möchte sie einmal wiedersehen. Ich möchte sie in Frieden wiedersehen. Steht auf, bitte. Erhebt euch von euren Plätzen. Überall in der Zuhörerschaft. Stellt euch fest hin und sagt, ich möchte es annehmen. Gott segne dich, meine Damen. Gott segne dich dorthin. Gott segne dich dort drüben. Der Herr segne dich hier. Von mein Herr, so ist es gut. Oben auf der Empore, der Herr segne dich. Überall jetzt, steht jetzt überall auf und betet, während der Heilige Geist hier ist und unsere Herzen bewegt und einen Durchbruch erzielen möchte. Ihr wisst, was die Kirche heute braucht, ist ein Durchbruch. Wir müssen hinabgehen zu des Töpfers Haus, unsere steife, herausgemachte Theologie lässt sich manchmal nicht so gut anwenden. Was wir brauchen, ist eine ganz altmodische Erweckung, Reue in unserem Herzen, ein sich öffnen für Gott. Sind das jetzt alle, die bereit sind, sich zu erheben? Lasst uns unsere Häupter neigen zum Gebet. O Herr, der du Jesus für die von den Toten erweckt hast, um uns alle zu rechtfertigen durch den Glauben. Ich bitte dich, Herr, dass diese hier, die jetzt aufgestanden sind, um dich anzunehmen, ich bitte dich, ihnen Vergebung zu gewähren. Und Herr, ich bitte dich, lass sie dich annehmen als ihren Erlöser und König, als den, der sie liebt. Und vielleicht haben sie ihre Mama oder ihren Papa oder sonst jemanden dort drüben. Eins ist sicher, sie haben einen Erlöser. Mögen ihnen ihre Sünden vergeben werden. Möge alle Ungerechtigkeit getilgt sein, sodass ihre Seelen gewaschen werden im Blute des Lammes und sie von nun an in Frieden leben mögen. Und mögen wir für uns einen und mögen wir uns einen herrlichen Tages, wenn alles vorüber ist, in deinem Haus versammeln, um dort dann wieder mit der ganzen Familie vereint zu sein. Die lieben Menschen, die drüben warten, wieder zu sehen. Wir befehlen sie dir an, dass du sie, deren Herz auf dich vertraut, im vollkommenen Frieden erhalten mögest. Gewähre es, Herr, und wir befehlen sie dir an, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus. Amen. Gott segne euch. Ich bin sicher, die Helfer sehen, wo ihr steht, und sie werden in wenigen Minuten direkt bei uns sein. Und jetzt zu denen, die Gebetskarten haben möchten, Billy, wo ist Jane und Leo, sind sie da hinten? In ein paar Minuten werden sie hier sein und die Gebetskarten ausgeben. Der Bruder wird die Zuhörerschaft im Gebet entlassen und Gebetskarten werden ausgeteilt. Wir werden gleich wieder zurück sein, um für die Kranken zu beten. In Ordnung, Bruder.
Ende der Predigt.